do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und wir haben heute was ganz Besonderes vor. Ich weiß nicht, ob ich mich schon mal so sehr auf eine Folge gefreut habe. Ich weiß es nicht. Wir vergeben zum allerersten Mal eine Weltpremiere, Ladies and Gentlemen. Wir vergeben unsere eigenen NBA Awards und zwar nicht MVP und MIP und DPOY und wie sie alle heißen, sondern Kategorien, Awards, die wir uns selber ausgedacht haben und wir nennen sie feierlich die Steppies. Ich nehme an, ihr applaudiert jetzt zu Hause. Ich lasse euch einmal kurz Zeit, bis dieser Applaus wieder abebbt. Und bevor wir zu den verschiedensten Award-Kategorien heute kommen, ihr wisst Bescheid. Wer den Steppy für den größten Platz in meinem Herzen bekommt, das ist natürlich Julius Schubert, der kongeniale Partner in diesem kleinen, aber feinen Audioformat. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund. Wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Morgen. Danke dir wie immer für die fantastische Begrüßung und Einleitung in diese Folge. Mir geht's gut. Also so gut es einem Allergiker in der Pollensaison gehen kann. Aber ansonsten, Regular Season befindet sich auf der Zielgeraden. Playoffs stehen vor der Tür. Freue mich sehr auf die kommenden Wochen und Monate und vor allem freue ich mich sehr auf diese Folge. Ich glaube, es gibt die eine andere Folge, auf die ich mich mehr gefreut habe. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich bin wahnsinnig excited und ich kann vor allem verstehen, dass du da voller Vorfreude bist, weil war ja auch deine Idee. Schau mal, was da jetzt rauskommt in den nächsten ein, zwei Stündchen.
Ja, wir haben ja auch schon in unserem Vorgesprächs-Call gestern, hast du richtig angemerkt, dass wir uns in dieser Folge quasi perfekt ergänzen. Also du sorgst für die Basketball-Expertise und ich sorge für die humoristischen Namen und Kategorien. Also wir haben unsere Awards, das werdet ihr dann gleich im Laufe der Folge merken. Wir haben unseren Awards sehr kreative und hoffentlich hier und da witzige Namen gegeben und wollen damit bestimmte Dinge verleihen. Und das werden wir dann im Laufe der Folge euch damit mit an die Hand nehmen und durchhangeln. Ihr werdet dann nachher sehen, was wir meinen. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, einfach zu überlegen, okay, wir wollen das und das machen und das und darüber sprechen. Wie könnte man diesen Award nennen, dass es relatable ist, dass es witzig ist? Ich sehe meine Rolle quasi als Podcast-Clown. Und die embrace ich voll und ganz. Und damit aber die Expertise und der qualitativ hochwertige Content nicht komplett flöten geht, bist du weiterhin am Start und ziehst mich so ein bisschen runter.
So wird's sein.
Das ist der Fahrplan für die heutige Folge. Davor wollen wir unsere All-NBA-Teams picken, einfach weil ab nächster Woche sind Playoffs angesagt und da wird einfach nicht mehr wirklich Zeit bleiben, um uns über diese popelige Regular Season zu unterhalten. Deswegen heute geben wir unsere NBA-Teams zum Besten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich gehe stark davon aus, dass wir viele Überschneidungen haben werden in unseren Picks. Und davor gibt es jetzt kleine, aber feine Headlines, so wie immer. Das wird ein großes Ding heute. Wir müssen echt schauen, dass wir uns nicht allzu sehr verquatschen, auch wenn es dann nachher Richtung Awards geht. Wie gesagt, ich vertraue dir, dass du mich so ein bisschen reinholst wieder, wenn ich Gefahr laufe, komplett auf eine andere Bahn zu gehen.
Das kriegen wir schon hin.
Lass uns mit den Headlines anfangen. Du bist dran mit der ersten, glaube ich.
Ich bin dran. Wie insane ist bitte Nikes Marketing-Team? Die arbeiten different da in Oregon bei Nike. Hintergrund werden sicherlich die meisten mitbekommen haben, kurze Zeit nach der totalen Sonnenfinsternis, die es gegeben hat in Mexiko und quer durch Amerika am Sonntagabend, hat Nike einen Clip gepostet, in dem man so ein bisschen revealed hat, wie Victor Wembanyamas Nike-Logo aussehen wird. Und das ist dort jetzt eine Zusammenarbeit geben wird, geisteskrankes Logo, dieses Alien Face in Kombination mit dem Swoosh von Nike. ja, mal wieder absolut coole Arbeit. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend, dass jetzt hier nicht einfach nur die Initialen von einem Spieler irgendwie gemixt wurden und daraus jetzt das nächste Logo kreiert wurde, sondern wirklich man sich hingesetzt hat, man sich Gedanken gemacht hat und in meinen Augen jetzt schon eines der nicesten Basketball- oder generell Sportlogos, das ich kenne, rausgebracht hat. Und ich bin sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Ich denke, wir müssen uns nicht mehr lange gedulden, bis der Signature Wemby One dann auf den Markt kommt. Ich nehme an, dass Wembanyama sich das auch sehr gut bezahlen lassen wird, dass er hier mit Nike zusammenarbeitet. War nur eine Frage der Zeit und es ist einfach wieder typisch Nike, dass man dieses Once-in-a-Lifetime-Event, diese totale Sonnenfinsternis über Amerika genutzt hat, um diesen Once-in-a-Lifetime-Player zu promoten und da das Marketing so zu starten. Das schreit einfach wieder so nach Nike, weil, wie gesagt, da wird anders gearbeitet, da wird Marketing anders angegangen als bei allen anderen. Und das ist die ganz große Kunst und auch einer der Gründe, warum Nike Marktführer ist im Sportartikelbereich und auch auf dem Lifestyle-Markt da so einen riesigen Impact hat. Und das wollte ich einfach noch, also nicht, dass Nike juckt, wenn ich sie lobend erwähne, aber kleines Lob an die Kollegen bei Nike.
Doch, ich glaube schon.
Ich denke auch.
Ich glaube, die hören sich jetzt morgen früh die Folge an und dann ist es wie bei so einer Mondlandung im NASA-Control Room. Dann brechen so alle in riesigen Jubel aus, so kollektiv, liegen sich in den Armen. Genau. Champagnerflaschen werden gepoppt. Ich glaube, das wird dann in den Nike-Headquarter. Wo sind denn die Nike-Headquarters?
In Oregon.
Stimmt, das war ja meine Geschichte vor ein, zwei Jahren, dass Zion irgendwie in dort trainiert hat. Und dann war es plötzlich große Gerüchte. Naja.
Das war ja auch 2018, geht LeBron zu den Trailblazers, um näher an den Nike-Headquarters zu sein. Was ein Schocker, dass es nicht passiert ist.
Komisch. finde ich eine coole Headline. Ich habe natürlich auch den Clip gesehen. Es wäre sehr random, wenn es jetzt nicht Wemby ist. Also stell dir mal vor, das ist jetzt einfach ein anderer Athlet, der vorgestellt wird. So Karl Kuzma. Nee, ist schon cool gemacht. Und ich finde das auch cool von Wemby, dass er offensichtlich bereit ist, diese ganze Alien-Geschichte und diese, also dass er das quasi verinnerlicht und irgendwie auch in sein alter Ego, wenn man so will, mit aufnimmt. Ich glaube, da könnte was Cooles rauskommen. Jetzt muss nur noch der Schuh geil sein. So, aber die,
ja.
Der erste Teaser, die Marketingkampagne, die war natürlich sehr, sehr stark. Mhm. Damit haben wir heute beide eine Headline, die sich nicht auf dem NBA-Court beschäftigt, beziehungsweise meine beschäftigt sich nur in zweiter Instanz dann mit der NBA. Ich wollte ganz kurz über das Finale der March Madness sprechen. UConn hat den Back-to-Back-Title sich geschnappt im Finale gegen ein Purdue-Team, angeführt von Zach Edey, das sehr viel Freude bereitet hat. Wir sind beide, und auch ich bin kein College-Basketball-Experte, so. Ich habe jetzt von den beiden Teams jeweils irgendwie die letzten drei Spiele gesehen. Trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu sehen, dieses Turnier mal wieder zu verfolgen. March Madness hat einfach so eine ganz besondere Strahlkraft, selbst für Leute, die da während der Saison nicht so richtig drin sind. Und Das Duell der Giganten, wenn man so will, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der einen Seite UConn Big Man Donovan Klingon, schlappe 7'2", hat eine 7'7 Wingspan, 280 Pounds. Und auf der anderen Seite natürlich Zach Edey, den der ein oder andere vielleicht noch von der WM kennt. Der war bei Kanada dabei letztes Jahr, im Kader zumindest. Hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob er überhaupt gespielt hatte, wenn auf jeden Fall nicht viel. Auf der Seite von Purdue, der inzwischen zweifache College Player of the Year. Die eine Geschichte, UConn hat gewonnen, UConn hat hochverdient gewonnen, sie sind ungeschlagen durch die Saison und ich verlinke euch in der Podcast-Beschreibung, auch für dich Julius in dem Fall, ein YouTube-Video. Die Offense, die UConn gelaufen ist dieses Jahr, ist zum Teil wirklich Basketball-Poesie gewesen. Also selbst wenn man sich nicht für College-Basketball interessiert und selbst wenn man nicht allzu viel Zeit hat, ich kann euch diese, ich glaube es waren 12 Minuten oder so, diese 12-Minuten-Analyse, ich habe jetzt leider schon vergessen, wie der Channel hieß, aber wie gesagt, ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. So viele Off-Ball-Screens und ständige Cuts und ständige Bewegung und so viele Situationen, in denen du eigentlich das Gefühl hast, die Defense macht einen guten Job und plötzlich landet zum Beispiel 7-2 Donovan Klingon völlig frei unterm Korb und du fragst dich als Zuschauer und wahrscheinlich auch als Gegner, wie ist das denn jetzt gerade passiert? Das ist wirklich wunderschön anzuschauen. Das eine am Rande und das andere Richtung NBA Draft. Klingon, Kevin O'Connor zum Beispiel, hat ihn jetzt gerade auf 3 auf seinem Big Board. Einen anderen UConn-Spieler, Stephon Castle, inzwischen auf 1 sehe ich gerade. Der ist so ein 6'6", großer Combo-Guard, guter Defender und so weiter. Es ist so ein bisschen die Defense-Big-Philosophie-Frage. Zach Edey galt vor ein, zwei Jahren noch als vielleicht Zweitrunden-Pick, wenn überhaupt. Inzwischen wird er sehr wahrscheinlich in der ersten Runde weggehen, vielleicht sogar in der Lottery. 7'3", 7'11", Wingspan. Ist halt so ein sehr massiver, sehr unbeweglicher Center, wo man sich fragt, okay, wie kann seine NBA-Rolle langfristig aussehen? Überragender College-Spieler. Worst Case ist wahrscheinlich so Taco Fall. Best Case, keine Ahnung, größerer Ivica Zubac. Ist aber auf jeden Fall ein Spieler, auf den es sich lohnt, mal ein Auge zu haben. Donovan Klingeln sowieso. Und das wollte ich mit euch teilen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel mir anzuschauen. Ich bin jemand, der dem March Madness-Hype dann so gegen Ende verfällt. Und gerade wenn wir uns jetzt in den nächsten Wochen, Monaten hier und da schon mal Gedanken machen, was für Jungs da nächstes Jahr in der NBA rumspringen als Rookies, war das gerade dieses UConn-Team nicht uninteressant.
Ja, kann ich nichts hinzufügen. Hab das ein bisschen am Rande mitbekommen in den sozialen Netzwerken, aber ich habe kein March Madness College Basketballspiel dieses Jahr in irgendeiner Art und Weise verfolgt. Von daher kann ich da jetzt nicht groß meinen Senf dazugeben. Aber wir werden jetzt sicherlich einen oder anderen in der NBA sehen ab der kommenden Saison und spätestens dann kann ich da auch meine Meinung dazu zum Besten geben.
All-NBA?
Yes, sir.
Let's go. Das ist ja alles. Also wir kommen zackig durch. Ich bin stolz auf uns. Aber
ja,
das
auch
ist
All-NBA
ja alles,
sollte.
Ich glaube auch.
Sollte
ja,
nicht lange dauern.
Das ist alles noch Vorspiel, was wir hier machen. Der Hauptgang kommt. Keine Sorge. Das hat sich gerade ein bisschen weird angehört. Naja. All-NBA First Team wäre ich fast schon überrascht, wenn wir nicht die gleichen fünf Namen haben. Also es sind vier absolute Locks
Einer,
wo man, glaube ich, schon einen Case auch für andere Spieler machen kann. Luka, Jokic, SGA, Giannis. Da bist du dabei, nehme ich an.
Ja.
Wer ist dein Fünfter im First Team?
Der fünfte MVP-Kandidat, also Jason Tatum.
Ja, das habe ich auch so.
Man kann hier gut und gerne auch mit Kawhi gehen, aber habe mich dann doch für Tatum entschieden. Beste Spieler mit meinem besten Team. Und hier die fünf MVP-Kandidaten müssen dann natürlich entsprechend auch ins All-NBA First Team. Embiid fällt natürlich raus, wie auch aus der MVP-Debatte. Dann wäre es ganz interessant gewesen. Dann wäre Tatum wahrscheinlich rausgeflogen. Aber so ist es relativ einfach gewesen.
Vielleicht am Anfang so eine philosophische Frage, weil es ist ja jetzt tatsächlich so, dass dieses First Team nach einem normalen Basketballteam aussieht, positionell. Hast du da bei deinen Second und Third Teams zumindest ein bisschen drauf geachtet? Also es gibt Leute, die trotz, dass die Positionen abgeschafft wurden, also dass es im Prinzip einfach nur eine Liste der 15 besten Spieler der Saison sein kann, die trotzdem ein bisschen drauf achten, dass das basketballerisch einigermaßen Sinn ergibt. Gehörst du zu denen oder hast du wirklich nur die besten Spieler jetzt belohnen wollen in dieser Übung?
Nur die besten Spieler. Im First Team sind Spieler 1 bis 5, im Second Team Spieler 6 bis 10 und dann 11 bis 15. Das geht manchmal auf. Bei meinem ersten und dritten passt es eigentlich ziemlich cool. Im zweiten fehlt ein echter Big Man, aber da habe ich mir keine Gedanken drum gemacht. Das ist so ein bisschen automatisch passiert, dass man halt den anderen Guard dabei, den anderen Flügelspieler und den einen oder anderen Big. Also das ist jetzt irgendwie ein Second Team oder so gibt, wo man, keine Ahnung, 5 Point Guards mit drin hat. Ehe sowas passiert oder 5 Center, kommt dann schon irgendwann mal wieder ein Spieler auf einer anderen Position, der da auch mit reingehört. Von daher ist es so ein bisschen gemischt, wie gesagt, bei meinem zweiten. Das könnte aber allerdings trotzdem auch eine Aufstellung sein, die in der NBA so funktioniert, auch wenn jetzt kein echter Center mit drin ist.
Ja, geht mir ähnlich. Ganz kurz vielleicht noch, du hast gerade Embiid angesprochen, weitere Spieler, die aufgrund der 65-Spiele-Marke rausfallen, bevor ihr euch gleich wundert, warum vielleicht der ein oder andere Name nicht fällt. Donovan Mitchell ist der zweite große. Kristaps Porzingis wäre vielleicht im Dunstkreis, genauso wie Trae Young, Karl-Anthony Towns, Alperen Şengün. Das sind so die großen Namen, die gar nicht erst in Frage kommen. Ich weiß nicht, also Mitchell hätte es definitiv reingeschafft, würde ich vermuten, Embiid sowieso. Die anderen vier vermutlich nicht, aber einfach für den Hinterkopf.
Mitchell weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich ja. Aber wenn dann auch nur im dritten als 14. oder 15.
Ja.
Aber ja, wahrscheinlich wäre er drin gewesen.
Ja, wobei es da natürlich auch viele andere, gut, also mein drittes Team ist sowas von fluide. So, das ist nicht mal im Bleistift hier aufgeschrieben, das ist in unsichtbarer Tinte. Beim Second Team war ich mir noch relativ sicher, So kann man natürlich auch hier und da den Case machen, ob man jetzt jemanden ins Second- oder Third-Team steckt. Da habe ich mir jetzt auch nicht ganz final den Kopf zerbrochen, weil ich mir dann dachte, komm, Second-Team, Third-Team, so einen großen Unterschied macht es nicht. Ich würde Kawhi Leonard, Kevin Durant und Jalen Brunson als mehr oder weniger Locks bezeichnen für Second-Team. Wärst du da dabei?
Ja.
Alles klar. Wer hat dann die anderen beiden Spots bekommen bei dir im zweiten?
Anthony Edwards und LeBron James.
Okay. Anthony Edwards, ja, bin ich dabei. Ich habe LeBron im Third Team. Ich habe tatsächlich seinen Teamkollegen im Second Team. Aber da bist du jetzt natürlich die beste Instanz, den Case zu machen, warum LeBron James und nicht Rui Hachimura ins All-NBA Second Team gehört. Nein,
ach,
ich spreche natürlich von Anthony Davis.
Gar nicht mal so irgendwie anhand von Fakten runterbrechen. Man kann sicherlich den Case machen, dass Davis der bessere Spieler ist mittlerweile und auch irgendwo wichtiger für die Lakers. Aber was LeBron da in diesem hohen Alter nochmal gemacht hat, ja, möchte ich einfach nochmal belohnen. Gerade wenn es halt so knapp ist und die beiden auf ziemlich einem Level spielen und auch einen ähnlichen Wert haben. Insgesamt, das ist dann so ein bisschen der ausschlaggebende Grund gewesen, ist einfach, ja, was LeBron da macht, einfach nochmal ein bisschen außergewöhnlicher ist und wie er, nachdem er in den letzten Playoffs angeschlagen war, jetzt zurückgekommen ist, dieses Jahr viel gespielt hat, wenig verletzt war, die fehlende Offensive gezogen hat, wie er eine extrem gute Shooting-Saison spielt, wie er sein Spiel auch ein bisschen angepasst hat, ja, defensiv immer noch klasse spielt für seine Verhältnisse. Ja, wollte ich ihn einfach mal drin haben, aber als meinen fünften Spieler in diesem Second Team, also ich habe mir auch als letztes aufgeschrieben und wie gesagt, gut und gerne auch tauschbar mit Anthony Davis, aber beide gehören in meinen Augen in irgendeines der All-NBA-Teams.
Er hat für dich irgendwie eine Rolle gespielt. Also klar, die Lakers sind jetzt wieder etwas mehr on a roll. Heute Nacht verloren gegen die Warriors. Sorry dafür. Ich glaube, der Stachel sitzt tief, nehme ich an.
Na, actually wirklich, weil jetzt kann man sich den achten Platz eigentlich mehr oder weniger abschminken, weil man halt auch nicht den Tiebreaker gegen Sacramento hat. Und ich hätte es halt cool gefunden, wenn man sich ein bisschen belohnen kann für die beiden fantastischen letzten Monat, die man gespielt hat, und jetzt musste halt gegen Golden State zuerst spielen und dann noch eins und dann irgendwie hoffen, dass du nicht gegen Denver spielst in der ersten Runde, und das ist halt alles ein bisschen kacke.
Es ist sowieso so verwirrend, weil du halt Stand jetzt immer noch überhaupt nicht weißt, wo Denver landet. Also nach heute Nacht gibt es das Duell zwischen Minnesota und den Nuggets. Da werden wir wahrscheinlich schon ein bisschen mehr wissen.
Ja.
Aber Denver Stand jetzt könnte eins sein, könnte zwei sein, könnte drei sein. Also drei wäre irrelevant für die Lakers, aber du kannst halt nicht mal, ich glaube, das machst du im Play-In sowieso nicht, einfach weil das Risiko zu groß ist. Also
ja, um
du wirst
Gottes
ja jetzt nicht.
Du kannst nur hoffen aus Lakers Sicht, dass die Nuggets irgendwie Zweiter werden und Minnesota Erster wird, weil die Lakers werden es nicht als Siebter reinschaffen in die Playoffs, weil man halt noch zwei Siege mehr holen müsste als die Kings, damit man das erreicht. Und das, so viele Spiele sind sie auch gar nicht mehr. Ich glaube, jedes Team hat nur noch so drei, glaube ich. Also die Lakers haben auf jeden Fall noch drei Spiele und deswegen würde man es, wenn dann überhaupt, wahrscheinlich nur als Achter reinschaffen. Und dann möchtest du halt viel, 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 viel lieber gegen Minnesota spielen, ja, als gegen Denver. Also das war auch das, was ich vor einer Woche so gesagt hatte. Am liebsten Minnesota, dann OKC und dann lange, lange gar nichts und dann Denver.
Ja, es sind, glaube ich, also hast du recht, es sind noch so drei oder vier. Ich habe vorher bei Phoenix geschaut, wie viele Spiele sie noch haben, weil Booker Stand jetzt noch ein Spiel braucht, um All-NBA eligible zu sein. Und ich spekuliere jetzt mal drauf, dass er von diesen vier Verbleibenden noch mindestens eins machen wird. Dementsprechend, ich habe Devin Booker mit in meinem Third Team. Also wie gesagt, ich habe LeBron, du hast AD, da sind wir uns bei einem Spot dann auch quasi einig. Booker habe ich mit drin, du auch?
Ich auch, ja.
Okay.
Steph muss mit rein.
Ja, habe ich auch mit drin. Und dann wird die Luft dünn. Für mich interessant ist die Frage, inwiefern hast du Tyrese Halliburton abgestraft?
Insofern, dass er nur in meinem dritten ist.
Okay. Aber also du hast ihn noch mit reingenommen.
Ich habe ihn mit reingenommen, aber auch eigentlich nur aufgrund mangelnder Konkurrenz.
Geht mir ähnlich. Man muss schon erwähnen, wie krass der Drop-Off war für ihn jetzt, so ungefähr seit dem All-Star-Break. Aber ich wollte ihn dann irgendwo doch belohnen für diese irre erste Saisonhälfte, die er gespielt hat. Und ich gebe ihm den viel zitierten Benefit of the Doubt, dass das, was wir gerade von ihm sehen, einfach auch viel damit zu tun hat, dass er verletzt war. Das ist so ein bisschen die Schattenseite dieser 65-Spiele-Regelung. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen bin ich eher ein Freund davon, weil es, glaube ich, wirklich dazu geführt hat, dass weniger gerestet wurde, weniger Stars Spiele verpasst haben. Aber ich glaube, es war halt wirklich so, dass Halliburton, für den das ja wirklich finanzielle Auswirkungen hat, so, wenn er es in eines der All-NBA-Teams schafft, sind das irgendwie so 40 Millionen oder so, die er mehr hat auf dem Konto in den nächsten Jahren. Ich glaube einfach, er hätte nicht zurückkommen dürfen, zumindest nicht so früh von der Verletzung, die er hatte. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, dass wir einen so großen Abfall von ihm gesehen haben. Also Abfall nicht im Sinne von Müll, sondern im Sinne von, dass er auf ein Level auf ein anderes gefallen ist. Das ist so ein bisschen die andere Seite der Medaille, glaube ich. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Aber wie gesagt, er ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt komplett schlecht ist. Es ist halt einfach ein ganz, ganz anderes Level, das wir jetzt von ihm sehen. Mhm. Ich wollte ihn trotzdem dafür belohnen, welchen Sprung er gemacht hat in dieser Saison und am Anfang der Saison vor allem.
Ja, ich auch.
Das heißt, Curry, Halley, Booker, AD / LeBron, dann bleibt uns nur noch ein Spot.
Wem hast du den gegeben?
So wirst du gleichzeitig sagen und schauen?
Schon mal als Vorbereitung auf unser kleines Spielchen,
genau.
Was wir machen.
Okay. 3, 2, 1, Jaylen
Brown.
Gobert.
Ja.
Ja,
bester Defender der Saison, Anker der besten Defense der Saison.
Aha.
Und gerade diese Defense ist ja der Schlüssel, dass Minnesota da steht, wo sie steht. Von daher wollte ich das belohnen.
Ja, solider Case. Ich hätte tatsächlich sogar noch Sabonis und Paul George vor Gobert auf dem Zettel gehabt. Ich habe mich am Ende für Jaylen Brown entschieden, irgendwie so zum einen aus der oberflächlichen Gesinnung heraus, dass ich die unglaublich guten Celtics ganz gerne mit einem zweiten All-NBA-Spieler belohnen wollte. Da ist für mich dann Jaylen Brown der nächste Kandidat, der vor allem in den letzten Wochen sehr, sehr gut spielt, vielleicht sogar einen All-Defense-Case hat und halt einfach der die Diskussion haben wir häufiger, ob er der zweitwichtigste, aber er ist der zweitbeste Spieler dieses Teams. Ja, bei Sabonis sehen halt die Counting-Stats brutal aus. Paul George spielt vielleicht sogar ein bisschen unterm Radar. Fantastische Saison. Und dann habe ich Maxi noch hier stehen als Kandidat, aber ich glaube, der hat sich so ein bisschen aus der Diskussion raus befördert, indem die Sixers ohne Embiid halt einfach ein Lottery-Team waren, basically.
Ja.
Aber Gobert sehe ich, könnte ich auch so nehmen. Das heißt, von unseren 15 Namen haben wir tatsächlich nur diese eine Abweichung. Du hast Rudy Gobert mit drin im Third Team und ich habe Jaylen Brown mit drin. Du hast LeBron im Second Team, ich habe AD im Second Team und dann eben andersrum für den ersten Spot des Thirds. Aber ansonsten sind wir uns erwartungsgemäß sehr einig. Ist gefühlt auch etwas einfacher als in den letzten Jahren,
ja,
diese All-NBA-Diskussion.
Man sagt
oder?
Ja immer, oh, dieses Jahr war es schwer, aber dieses Jahr war es nicht schwer.
Dieses Jahr war es irgendwie nicht so schwer. Na, wahrscheinlich, also wenn wir uns da jetzt noch Embiid und Mitchell und sagen wir mal noch einen von Porzingis, Young, Towns und Schengen irgendwie noch mit rein denken, dann wäre es schon wieder schwerer geworden.
Ja, aber aus der letzten Gruppe, also in welcher Welt ist denn Porzingis ein All-NBA-Spieler und Schengen bei aller Liebe auch nicht?
Ja.
Und Trey bei so einem miesen Team bei aller Liebe auch nicht. Also gerade wenn du jetzt die beiden Spieler, die du jetzt erwähnt hattest, wer war es nochmal am Anfang? Mitchell und
Embiid.
Ja gut, und bei zwei Spielern hier, Halliburton und bei mir Gobert, waren wir uns halt absolut nicht sicher. Also das wären halt die beiden gewesen. Da wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, die Teams untereinander aufzuteilen. Aber nicht mal das unbedingt. Dann wäre halt Embiid im First Team, Tatum rutscht ins Zweite. Und dann hast du halt entsprechend wahrscheinlich Edwards, der ins Dritte rutscht. Und da ist dann halt auch Mitchell. Also es war so oder so, glaube ich, relativ easy im Vergleich zu den letzten Jahren. Hat Spaß gemacht, das auf jeden Fall mal durchzusprechen.
Ganz kurz noch, hast du über den Alien nachgedacht? Zumindest eine Sekunde?
Nee, aber ab kommender Saison.
da hat er reserviert, glaube ich.
Ich bin gespannt, wo wir ihn in unserem Top 20 Player-Ranking haben.
Ich auch.
Also drin haben wir ihn auf jeden Fall. Also ich zumindest.
Ja, ich auch. Also wäre ich sehr schockiert von mir selbst, wenn das...
Wie hoch es gehen
wird. Der Recency Bias wird vielleicht ein bisschen abklingen, aber ich denke, wir werden dann auch beide zum Schluss kommen, dass der junge Mann damit reingehört. Als ich gerade reserviert gesagt habe, kam mir irgendwie der Gedanke, stell dir vor, du musst bei einem Restaurant reservieren, irgendwie so asiatisches Restaurant. Da tue ich mich als Ligresti schon sehr schwer. Aber stell dir mal vor, du heißt einfach Wembanyama und musst so einen Restauranttisch reservieren. Ja, einmal bitte für Party of Three, Wembanyama. Ja, wie schreibt man das? W-E-M, naja.
Da wird er sich relativ wenig Gedanken drum machen müssen.
Wahrscheinlich hat er Leute, die das für ihn übernehmen, ja. So, das heißt, es ist an der Zeit. Trommelwirbel. Es ist an der Zeit. Eine Weltpremiere, meine Damen und Herren. Das erste Mal, dass die, gehe ich mal stark von aus, neuen wichtigsten Awards im Basketballkosmos vergeben werden. Wir natürlich in Anlehnung an die Emmys und die Grammys und wie sie alle heißen. Wir wollen die Steppies vergeben hier als Double Step Back Podcast. Und wir haben fantastische Kategorien, wir haben fantastische Nominierte. Freut mich auch wirklich sehr, dass alle heute da sind. Ihr seht super aus in euren Anzügen da unten in der ersten Reihe. Und wir steigen ein und diese ganze Geschichte mit den Kategoriennamen und so, dass wir uns das hier sehr, sehr locker zusammengestellt haben, das werdet ihr dann im Laufe der Folge sehen. Aber hat natürlich alles einen basketballerischen oder zumindest einen NBA-Kern. Wir steigen ein mit dem ersten Steppy, der Leicester City 2016 Award für die größte positive Überraschung der NBA-Saison 2023-24. Leicester City, für diejenigen, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben, 2016 in der englischen Premier League sensationellerweise Meister geworden. Wahrscheinlich eine der überraschendsten Meisterschaften generell im europäischen Fußball ever. Den wollen wir uns zum Vorbild nehmen und uns fragen, was hat uns, wer oder was hat uns, noch damals diese in der Schule, so wann benutzt man den Akkusativ, wann benutzt man den Genitiv, so wer oder was, wen oder was, wem oder was, wer oder was hat uns in dieser Saison am meisten überrascht. Bei mir gab es zwei Wege. Einmal hätte ich die langweilige Variante, in der ich einfach nur drei Teams nominiert habe. Einmal hätte ich die etwas ausgefallenere Variante, da habe ich zwei Teams und einen Spieler nominiert. Wie sieht es bei dir aus?
Ich habe einen Kandidaten, der für mich mit Abstand die größte Überraschung ist. Und dann habe ich halt noch so eine Honorable Mention, was auch ein Team ist, das eine überraschend gute Saison spielt, aber für mich persönlich nicht rankommt an das, was das andere Team macht. Und bei mir müssen es einfach die Oklahoma City Thunder sein. Ich war sehr optimistisch. Mein Hot Take vor der Saison war, die Thunder schaffen es in die Playoffs rein, ohne dafür durchs Play-In durch zu müssen. Das war hot vor der Saison, dass sie so dominieren und dass sie an beiden Enden des Parketts so herausragenden Basketball spielen. Das konnte man, glaube ich, selbst als großer, großer Optimist und Fan dieses Teams nicht vorhersehen und erwarten. Es gibt College-Teams, die im Durchschnitt älter sind als der Kader der Thunder. Und die Art und Weise, wie man von Tag 1 an hier die Erwartung übertrifft, ist so nicht vorherzusehen gewesen. Und deswegen riesiges Lob an die Saison OKCs. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt in Richtung Playoffs geht. Und es wird mich überraschen, wenn du sie nicht mit dabei hast bei deinen drei Teams.
Ja, doch,
Teams.
Selbstverständlich. Selbstverständlich. Sie sind auch bei mir nominiert und sie sind ein sehr, sehr heißer Kandidat. Wir werden den Award letztendlich vergeben, dann immer am Ende unserer kleinen Diskussionen. Also da ist noch alles, das ist nicht wie bei den Oscars, dass ich hier Umschläge vor mir habe und dann vorlese, der Steppy geht an. Das ist alles noch, also wir sind quasi die Academy und wir entscheiden on the spot.
Können wir mal darüber reden, was es für ein weirder Vibe ist bei den Oscars? Also ja, so. Die sind alle irgendwo cool miteinander, die Schauspieler. Und weil sie halt auch Schauspieler sind, lässt sich das sicherlich auch ganz gut verdecken, was da so auf dem Spiel steht für einige. Und dass man sich freut, wenn ein Konkurrent den Oscar gewinnt in irgendeiner verschiedenen Kategorie. Und, ja. Und dann wird applaudiert und dann wird natürlich auch direkt dann mit der Kamera auf die gezeigt, die es dann nicht gewonnen haben. Und da wird doch mal erwartet, schön klatschen und lächeln und freudig für den anderen. Aber vielleicht, wenn du Leonardo DiCaprio bist, dann brauchst du diesen Oscar nicht mehr unbedingt für deine nächsten Vertragsverhandlungen. Aber da sind ja so viele Schauspieler dabei, für 99% von denen ist ja wirklich ein Oscar der absolute Gamechanger in Sachen, was kann ich an Gehalt fordern für meinen nächsten Film, was für Filmrollen bekomme ich vielleicht in den nächsten Jahren. Also da geht es ja wirklich um den Verlauf von Karrieren, der da beeinflusst wird an einzelnen Abenden im Jahr. Und deswegen finde ich es einfach immer so ein mega weirder Vibe, dass da alle so cool miteinander sind und hey, wir verstehen uns und es ist ja eigentlich hier, die ganzen Reichen sitzen in einem Raum und eigentlich geht es ja um nicht, weil es geht halt um übelst was eigentlich für die und für ihre Karrieren. Deswegen finde ich das immer so mega weird, so keine Ahnung. Deswegen bin ich da auch immer nicht so ein Fan, das so zu gucken. Kann auch sein, dass ja. Ich der Einzige bin, der diese Meinung hat, aber ich finde Awardshows einfach so generell einfach komisch irgendwie, oder?
Wobei ich mir vorstellen könnte, dass jetzt in Bezug auf die Oscars, ein Großteil dieses Effekts, den du beschreibst, dass du einfach ein ganz neues Standing hast, erreichst du schon mit der Nominierung. Also ich glaube, wenn du es in diesen Kreis, wenn du jetzt eine Nominierung bekommst als bester Hauptdarsteller, das ist dann auch schon mal ein riesen Ding, vor allem weil ja pro Jahr mindestens so 1, 2, 3 auch so Newcomer, wenn man so möchte, also so einfach die dann neu on the scene kommen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Das ist oftmals, versucht man dieses Konkurrenzdenken zu übertünchen, es funktioniert dann aber halt nicht so 100%. Und du weißt halt, also auch angesichts der Tatsache, wie du sagst, dass es halt Schauspieler sind, du weißt dann halt nicht, welche Reaktionen wirklich aus ihnen rauskommen und welche einfach nur aufgesetzt sind.
Ich kann mir vorstellen, dass es in den allermeisten Fällen aufgesetzt ist.
Ja, das kann gut sein, das kann gut sein.
Also es geht da ja ums eigene Ego, dass man selber wahrscheinlich immer da so viel Arbeit reingesteckt hat, denkt, dass man das verdient hat. Und dann, wie gesagt, auch in Sachen weiteren Verlauf der Karriere geht es halt so unfassbar um so unfassbar viel, wenn da der Umschlag geöffnet wird. Und dann erstmal direkt, wenn der eigene Name nicht gerufen wird, zu applaudieren und sich zu freuen für den, der das stattdessen gewonnen hat. Schwierig, aber wir schweifen ab.
Wir schweifen ab. Das wollten wir ja nicht machen. Zurück zu den, wie gesagt, ich habe keine Umschläge. Die Thunder, klar, sind der Frontrunner für diesen Award mit ihrer sehr, sehr krassen Saison. Ich habe die Magic noch mit drin. Das würde ich jetzt davon ausgehen, dass das deine Honorable Mention ist.
Yes, sir.
Ich habe, wie gesagt, einmal die Variante mit den drei Teams, da habe ich die Celtics noch mit drin. Weil es ist natürlich keine Überraschung, dass die Celtics gut sind. Es ist auch keine Überraschung, dass sie Erster sind im Osten. Aber dass sie dermaßen dominant durch die Saison fliegen, mit einem Net-Rating von aktuell plus 11,3. Platz 2 ist Minnesota mit plus 7,8. Ich glaube, manchen ist vielleicht gar nicht bewusst, wie verrückt dieses Jahr, also wie dominant das aktuell ist. Sie haben Stand jetzt 62 Spiele gewonnen. Es könnten noch 66 werden. Beste Offense mit Abstand. Drittbeste Defense und der Abstand zum Platz 4, das sind aktuell die Pelicans, ist so groß, dass sie wahrscheinlich die Saison beenden werden mit einer Top 3 Offense und Defense. Ja, also das hat man nicht kommen sehen. Ich zumindest nicht, dass die Celtics dermaßen dominant und krass durch die Saison gehen. Deswegen wären sie mein drittes Nominee-Team. Wenn ich mich für die andere Variante entscheide, dann habe ich Kyrie Irving nominiert. Weil ich nicht habe kommen sehen, dass wir eine ruhige, zwischenfallslose und dann noch sehr, sehr gute, spielerisch an der Seite von Luka Doncic, Saison von Kyrie Irving sehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Und das war für mich eine sehr positive Überraschung.
Also erstmal.
Kyrie Irving ist übrigens leider bei der Verleihung heute Abend nicht hier, weil er unterstützt den Gedanken von Awardshows auch nicht.
Okay. Sehr gut. Nein, also erstmal. Boston, ja, fühle ich, dass sie eine überraschend gute Saison spielen, mit der man nicht rechnen konnte. Ich weiß halt nicht, inwiefern das dann so passt mit dem Namen unseres Awards. Weil wenn die Celtics eines nicht sind, dann ein kleines, unbekanntes Premier League-Team, was vollkommen überraschend...
Ein kleines, unbekanntes gallisches Dorf.
Ein gallisches Dorf, was an die Spitze stürmt und als kompletter Underdog und aus dem Nichts hier alle überrascht. Celtics sind halt ein sehr gutes Team, die überraschend, überragend waren. Also wo man einfach die einfach sehr, 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 sehr gut und nicht nur sehr, sehr gut. Aber grundsätzlich auf jeden Fall haben auch die Celtics unsere Erwartungen übertroffen. Und da dürfen wir gespannt sein, inwiefern sie das dann auch bestätigen und halten können. Weil alles andere als eine Finals-Teilnahme Anfang Juni ist eine absolute Katastrophe für die Celtics. Da müssen wir uns ja nichts vormachen.
Ja, das stimmt. Es gibt inzwischen sogar Stimmen, dass eine knappe Serie im Osten schon fraglich wäre. Also ich weiß nicht, ob ich so weit bin, aber eigentlich muss der Anspruch der Celtics sein, dass sie durch die Ostseite dieser Playoffs mehr oder weniger problemlos durchmarschieren.
Ja, hundertprozentig. Da darf kein Gegner mehr als 2 Spiele gewinnen in einer Serie. Also wenn Boston durch ein Spiel 7 muss im Osten, dann haben sie richtig Mist gebaut. Und selbst eine 6-Spiele-Serie dürfte nur eine absolute Ausnahme eigentlich sein. Aber wenn es ein Team schafft, abzukacken in den Playoffs.
Genau, dann, sich selbst zu schlagen.
Dann dürften es die Celtics sein. Und wenn man dann auf die Sixers in Runde 1 trifft oder Miami, naja, schauen wir mal. Aber an sich sollte das ein Run werden, ähnlich wie die Cavaliers 2017 hingelegt haben, wo du halt ein Spiel verlierst auf dem Weg in die Finals. Alles andere wäre, glaube ich, schon eine kleine Überraschung. Aber auch zu Kyrie Irving kann ich vollkommen zustimmen. dass er so eine gute Saison spielt, so eine zwischenfallslose Saison, ist, denke ich, auch so nicht zu erwarten gewesen. Es kam jetzt auch die Woche ein Video auf meinem Kanal, wo ich mich speziell mit seinem Finishing am Korb beschäftigt habe und da einfach nochmal den vielleicht besten Guard-Rim-Finisher aller Zeiten ein bisschen Liebe dalassen wollte, aber was er dieses Jahr spielt, die Stats sehen klasse aus und generell die Vibes scheinen ziemlich gut zu sein. Er macht Dallas gefährlich in den Playoffs. Vor allem, okay, ganz kurz, wir schweifen nochmal ganz kurz ab, aber wusstest du, dass es so eine Art Mandela-Effekt gibt, dass Leute actually denken, dass die Mavs eine Serie gegen die Clippers gewonnen haben in den letzten Jahren?
Nee, wusste ich nicht, aber ganz ehrlich, hättest du jetzt irgendwo in einem Nebensatz gesagt, ja, damals, dass als die Mavericks die Clippers geschlagen haben, hätte ich das jetzt nicht riesig hinterfragt wahrscheinlich.
Ja, also es gibt mehr als genug Leute, Content-Creator und so Leute, mit denen man sich auch generell so unterhält, die denken, mindestens eine Serie, entweder die in der Bubble oder die in 2021, hat Dallas gewonnen. Und also,
sie haben einmal 2-0 geführt, oder?
Ja, sie haben sie haben auch in der Bubble-Serie keinen schlechten Basketball gespielt. Und in der anderen haben sie 2-0 geführt und 3-2 geführt und haben dann Spiel 7 aber verloren. Und wie du ja auch gerade gesagt hast, also ganz ehrlich, wenn das so gedroppt wird, so nebenbei, man das so sagt, okay, von wegen, gut, wir sehen jetzt Dallas gegen die Clippers mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der ersten Runde. Und man sagte so nach dem Motto, gut, die beiden haben ihre Serien gesplittet in den letzten Jahren und jetzt ist das dritte Kapitel, nachdem einmal die Clippers gewonnen haben und einmal die Mavs. Mal gucken, wer es diesmal macht. Ich glaube nicht, dass da viele Leute aufspringen würden und sagen, warte mal, deswegen, und mir geht es ja ähnlich. Also, naja.
Ich schaue auch gerade nochmal rein, so zur Erinnerung für die lieben Hörer. Das war das Jahr, also 2021, wie du richtig gesagt hast, Clippers mit dem Rücken zur Wand, dann hat Kawhi in den Superhelden-Modus geschaltet und dann sind sie in der zweiten Runde gegen Utah, nachdem sich dann Kawhi verletzt hatte, in Spiel 2, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Haben sie gegen Utah trotzdem noch gewonnen?
Das berühmte Terrence Mann-Game, was diese ganze Rudy Gobert-Debatte auch wieder
das Terrence Mann-Game.
Und dann super langweilige Western Conference Finals bis auf den Ayton Game Winner.
Ja.
Das war ein historischer Kawhi Playoff Run, bis er sich verletzt hat.
Ja.
Das war God-Level.
Und dann natürlich die Finals mit 0-2 und dann 4-2 aus Milwaukee.
Ja.
Wir haben den legendären Atlanta Hawks Conference Finals Run, den hochverdienten, für die Geschichtsbücher. Wir haben das Ende von Ben Simmons. Also, da war viel los in den Playoffs.
Da war sehr, sehr viel los. Unter anderem mal auch eine Clippers erfolgreiche Serie gegen die Dallas Mavericks. Aber genau, zurück zu Kyrie Irving zu kommen. Er macht Dallas zu einem sehr gefährlichen Team in den Playoffs, in meinen Augen.
So ist es. Und der Steppy geht an die Oklahoma City Thunder, oder?
Yes.
Ja, machen wir so.
Gut.
Der zweite Award. Und wir haben das wird echt lange heute. Wir haben einige dabei. Der Thanos Award. Thanos, für die, die es nicht wissen, großer Bösewicht in Avengers Infinity War und Avengers Endgame. Spoiler, die Avengers gewinnen am Ende. Und es gibt eine Szene im Infinity War, in der Dr. Strange in die Zukunft schaut und alle möglichen Szenarien sich anguckt und so. Und dort dann sagt, dass Thanos irgendwie 14.500.000 Szenarien gewinnt und die Avengers gewinnen nur eine. Und das tritt dann halt ein, also dementsprechend Thanos, der muss dann danach, also der muss enttäuscht gewesen sein, der gute Mann. Genau, der Thanos Award für die größte Enttäuschung dieser Saison. Ich habe auch hier drei Nominierte. Es ist ein Team, es ist ein Coach, der aber quasi symbolisch steht für ein Team, und es ist ein Rookie. Möchtest du raten, wer meine Nominierten sind? Wahrscheinlich kommst du drauf, wenn ich sie jetzt so mitgegeben habe.
Scoot Henderson.
Scoot Henderson ist der Rookie.
Und dann die Bucks wahrscheinlich?
Nee, tatsächlich nicht.
Die Pistons. Gut. Dann habe ich dir jetzt aber auch schon meine beiden verraten, meine beiden Teams.
Ja, okay. Der Coach ist Quinn Snyder, der sich hier über eine Nominierung freuen darf. Aber wie gesagt, das ist mehr so ein, also sollte er diesen Award jetzt tatsächlich annehmen, dann wäre das eher stellvertretend für die Atlanta Hawks und nicht, weil er mit seiner Person irgendwie großartige Dinge falsch gemacht hat.
Ja.
Lass uns durchgehen. Ich glaube, bei Detroit sind wir uns am schnellsten einig. Das wäre natürlich auch möglich gewesen, hier Monty Williams zu nominieren. Ich habe mich dann aber doch für Detroit als Team bzw. als Franchise entschieden, weil, ja, haben wir ja neulich, glaube ich, schon mal drüber geredet. Das Front Office hat da sehr, sehr viele, sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen. Die Spieler haben underperformed. Gemessen an der Erwartungshaltung vor der Saison, und das war jetzt keine Wizards, wir wollen in die Playoffs oder so Erwartung. Also ich glaube, die Erwartungshaltung war irgendwo gerechtfertigt, dass man zumindest relevant sein möchte. Und dass das dann dermaßen in sich zusammengefallen ist mit einem zweistellig negativen Net-Rating, das zweitschlechteste der NBA, und Charlotte holt auf tatsächlich, beziehungsweise Detroit holt auf in die andere Richtung. Sie könnten eventuell die Saison noch beenden mit dem schlechtesten Net-Rating. Drittschlechteste Offense, viertschlechteste Defense und ein Rekord von überragenden 13 Siegen und 66 Niederlagen. Das ist schon sehr, sehr gruselig. Und deswegen sind die Detroit Pistons wahrscheinlich der Favorit heute. Mal schauen, was jetzt gleich rauskommen wird bei der Verleihung. Aber hast du noch was hinzuzufügen bei den Pistons? Ich glaube, das ist selbsterklärend, warum
sie ja, und wir haben ja auch schon in unserer Folge letzte Woche über die Pistons geredet, wo es um die Teams ging, die nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben. Von daher muss ich da jetzt nicht viel hinzufügen. Ja, die Bucks sind ebenfalls eine riesige Enttäuschung, wobei man da mit Vorbehalt natürlich abwarten muss, weil die heiße Phase der Saison erst noch bevorsteht, und lass sie mal doch irgendwie bis in die Finals stürmen, dann wird es relativ wenige jucken, was da jetzt in der Regular Season vorher passiert ist. Aber Stand heute ist das halt eine ganz große Enttäuschung. Das Lillard-Giannis-Duo sieht in der Praxis lange nicht so dominant und weltenerobernd aus, wie man sich das in der Theorie vielleicht vorstellen konnte und sich das Bucks-Fans und Front Office, wer auch immer, sich erhofft hat. Der Doc Rivers-Coaching-Wechsel hat jetzt doch nicht so viel gebracht, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Man verliert haufenweise dumme Spiele gegen schlechte Teams. Die Stimmung in der Mannschaft scheint nicht die allerbeste zu sein. Irgendwas fühlt sich da einfach mega off an und alles sieht schwerer aus, als es eigentlich sein sollte, und man hat größere Probleme, als man eigentlich haben sollte, und es fühlt sich alles irgendwie nicht so an, wie es eigentlich sein sollte in Milwaukee. Von daher denke ich, sind Bucks-Fans nicht unbedingt glücklich, wie das bisher alles so lief in der Saison, und wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig optimistisch mit Blick in Richtung Playoffs, wenn man jetzt dann sogar auch noch Dritter wird, wobei das die Bucks wahrscheinlich gar nicht mal stören würde, wenn man Dritter wird, weil man dann mit Sicherheit den Heat und Sixers aus dem Weg gehen würde und stattdessen gegen Indiana spielt. Von daher wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht für sie, Dritter zu werden.
Okay, das heißt, du hast die Pistons und die Bucks nominiert und auch Scoot Henderson als Dritten?
Nein, nur die beiden.
Nur die beiden, alles klar. Ja, ganz kurz zu Scoot, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das soll jetzt hier nicht bedeuten, dass ich irgendwie raus bin oder so, oder dass man keine Hoffnung mehr haben kann. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass er in die Liga kam als jemand, wo man gesagt hat, boah, der hat schon 2 Jahre G-League gespielt, der ist ready, der ist NBA-fertiger als die meisten anderen Rookies. Ja, angesichts dieser ganzen Tatsachen war das einfach sehr, sehr enttäuschend. Das liegt auch bei weitem alles nicht an ihm. Die Situation in Portland ist maximal ungünstig gewesen. Aber auch da wieder angesichts der Erwartungen, dass er eine gute bis sehr gute Rookie-Saison spielt, war das halt einfach leider nichts. Und Quinn Snyder, das ist vielleicht ein bisschen die Fanbrille, aber ich glaube, die Hawks sind ein weiteres dieser Teams, die mit sehr, sehr viel höheren Erwartungen in die Saison gestartet sind. Als die dann am Ende erfüllt werden konnten, das Trae Young, DeJounte Murray Pairing hat überhaupt nicht funktioniert. Mit Ausnahme von Jalen Johnson konnte keiner der Rollenspieler einen wirklichen Sprung machen. Ja, und da muss man sich dann schon fragen, inwiefern Quinn Snyder vielleicht es dann nicht geschafft hat, das Beste aus diesem Personal rauszuholen. Deswegen, wie gesagt, lieber Quinn, tut mir leid, dass du jetzt hier sitzt. Dein Anzug sieht super aus. Aber das ist dann mehr so ein Repräsentanz-Award, den er bekommen würde. Aber ob er ihn bekommt, ist jetzt die große Frage. An wen geht das, Steppy? Ich würde zu Pistons tendieren.
Ich auch. Ich denke auch.
Na gut. Dann die Detroit Pistons. Herzlichen Glückwunsch. Troy Weaver ist hier, höchstpersönlich. Danke, dass Sie vorbeigekommen sind, Herr Weaver. Und wie sieht denn unser Steppy eigentlich aus?
Keine Ahnung.
Okay. Der dritte Award. Der Prison Break Staffel 1 Award für den Spieler, bei dem es uns am meisten Spaß macht, ihm zuzuschauen. Auch da, wir haben neulich drüber geredet, Prison Break Staffel 1, vielleicht eine der besten Staffeln, die es jemals gab, von jeglicher Serie. Es ging dann danach bergab, das soll jetzt aber gar nicht Teil dieses Awards sein.
Genau.
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die erste Staffel von Prison Break innerhalb von 2 Tagen mit meiner Mutter damals durchgesuchtet. Also das war ganz, ganz großes Kino, du konntest nicht aufhören. Du wolltest dranbleiben und zuschauen. Und deswegen der Prison Break Staffel 1 Award für den Spieler, den wir am liebsten zuschauen. Ich habe 4 Nominierte tatsächlich diesmal. Ich habe ein bisschen geschummelt, weil ich es einfach nicht übers Herz gebracht habe, Victor Wembanyama hier nicht mit reinzunehmen.
Ja, sehr verständlich. Das ist mein einer Kandidat, der hauptsächlich erwähnt werden muss. Und dann habe ich halt noch so ein paar honorable mentions. Aber jeder andere Kandidat, der nicht auf den Namen Victor Wembanyama hört, hat da nicht so wirklich viel zu suchen in meinen Augen.
Ach ja, du erntest gerade sehr kritische Blicke von meinen anderen 3 Nominierten. Die sitzen zwar ein bisschen hier hinten, aber können wir mal kurz Scheinwerferlicht auf die? Ja, okay. Alles klar. Anthony Edwards, Nikola Jokic und Luka Doncic fragen sich gerade, was soll das denn hier?
Also ich entscheide mich für den Spieler, der jedes Spiel 5-10 dabei hat, wo du sagst, so etwas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Alleine letzte Nacht wieder. Hast du diesen Move gesehen, den er da im Dribbling gemacht hat? In and out, Shamgard.
Ja. Hast du die 3 gegen 1 Fastbreak der Grizzlies gesehen, die sich nicht getraut haben, zum Ring zu gehen?
Ja. Wenn das nicht Most Entertaining Player to Watch schreit, dann weiß ich auch nicht. Aber wir haben hier eine Menge Kandidaten. Also Anthony Edwards habe ich mir noch aufgeschrieben. Luca ist immer eine Show. LeBron aus LeBron Fanboy Perspektive natürlich. Aber hier Wemby, ganz klar die 1. Es gibt aber haufenweise viele.
Es gibt haufenweise, also Dylan Brooks fragt sich gerade, warum er nicht nominiert wurde. Auf eine andere Art und Weise, weil du halt einfach nie weißt, was passiert. Trash Talk, komplett heißes 6 von 7 Dreier getroffen Game, geile Defense und dann mal plötzlich völlig abgetaucht. Also das ist einfach, Dylan Brooks ist eine Wundertüte. Kyrie Irving natürlich, klar, also selbstredend. Es ist natürlich auch so ein bisschen eine Typfrage oder eine Präferenzfrage. Ich würde hier tatsächlich Jokic belohnen mit dem Award, einfach weil es für mich nichts Schöneres gibt als diese kreativen Behind-the-Back. Also ein wunderschöner Pass ist für mich die schönste Basketballaktion, die ich mir anschaue. Aber wir wollen uns ja hier, also wir werden hier nicht irgendwie so geteilte Awards oder sowas, das gibt's nicht bei den Steppies. Wir müssen uns einigen in jeder Kategorie. Und angesichts der Tatsache, dass Wemby dein großer, großer Kandidat ist und bei mir hier auch mit auf dem Zettel steht und ich absolut nichts dagegen hätte, würde ich sagen, geht der Steppy an Victor Wembanyama. Damit kann ich sehr gut leben.
Und du hast dir jetzt einen kleinen Bonus natürlich schon geholt.
Genau, für die Zukunft. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich den beim Sexiest NBA Player Alive, dass ich den gleich eincashen muss, den Bonus.
Der wird bei der nächsten Kategorie eingecashed, bei der wir auf Kippe stehen. Der wird hier nicht aufgehoben für irgendwelche Awards am Ende.
Ja, okay. Möchtest du den nächsten Award vorstellen? Weil das ist dein Gedankenbaby.
Du kannst sehr, sehr gerne alle Awards vorstellen und wenn ich noch irgendetwas hinzuzufügen habe, dann sehr gerne, aber bei dem passt es halt wirklich. Stell du gerne mal vor und dann erzähle ich kurz meine Geschichte, meinen kleinen Rant und dann können wir drüber reden.
Wir vergeben den nächsten Steppy und das ist der Spaghetti Ice Award. Und den vergeben wir an den Spieler, den wir geil finden, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Nicht aus dem auf den ersten Blick oberflächlichen, das ist einfach ein guter Spieler, weil XY, sondern so ein ganz bestimmtes Nugget in seinem Skillset, das wir gut finden. Und das heißt der Spaghetti Ice Award, weil?
Weil ich eine sehr, sehr traumatische Erfahrung gemacht habe vor wenigen Tagen. Nein, traumatisch war es natürlich nicht, aber es war schon eine kleine Enttäuschung. Ich war mit meiner...
Naja, du hast mich weinend angerufen. Also
ich habe... ich war mit meiner Freundin Spaghetti Eis essen, beziehungsweise Eis essen und ich habe mich für Spaghetti Eis entschieden. Sonntag war fantastisches Wetter. Wir waren bei uns am Gotsche See in Bitterfeld in der Nähe.
Wie heißt das Ding?
Gotsche. GOITZSCHE. Da findet jedes Jahr das Sputnik Spring Break statt am Gotsche See.
Ah ja.
Und das war ein sehr, sehr enttäuschender Spaghetti-Eisbecher. Denn wie ich es auf Instagram dann auch geschrieben habe, war das, was ich da bekommen habe als Spaghetti-Eis, nicht unbedingt jetzt das, was ich mir vorgestellt habe. Denn für mich ist ein Spaghetti-Eis folgendes. Leicht gefrorene Sahne unter cremigen Vanilleeis mit Erdbeersoße, garniert mit Schoko, Ladenraspeln und optional, höchst optional kann man noch Erdbeeren drauf ballern, aber wenn dann auch nur, wenn es schön auf dem Teller hergerichtet ist, jetzt in der Waffel, möchte ich da jetzt nicht unbedingt noch Erdbeeren drauf haben.
Und weiße Schokoraspeln, hast du es gerade gesagt?
Ja, habe ich gesagt, ja.
Okay.
Oh, ganz, ganz wichtig. Aber das absolut Beste daran ist, wenn du von oben weggegessen hast und dann durch die Soße und die Raspeln und dann das Eis, dann irgendwann mal dieser leicht gefrorenen Sahne ankommst, dann bist du im Himmel. Oh, und was die in diesem Café gemacht haben, war, sie haben die Sahne einfach daneben gemacht. Also es war dann, das Eis war dann auf so einem Haufen. Haufen klingt blöd, aber du weißt, was ich meine, mit all den Sachen obendrauf, auch Erdbeeren, das war gut schön. Und dann hat man einfach da die Schlagsahne daneben gehauen. So als ob man einfach, keine Ahnung, 2 Kugeln Eis bestellt mit einer Portion Sahne noch dazu und die wird dann einfach daneben oder obendrauf noch gehauen und hat halt dazu geführt, dass die nicht mal ansatzweise gefroren war und das einfach, ja, mir so ein bisschen die Experience geraubt hat, den besten Teil dieses Eises dann irgendwann zu genießen. Und das fand ich nicht ganz so schön. Und da musste ich ein bisschen Frust loswerden und werde dann natürlich auch jetzt da nicht nochmal hingehen, weil das in meinen Augen jetzt nicht unbedingt ein Spaghetti-Eis war. Und das fand ich sehr schade. Fand ich sehr schade. Ich weiß, First World Problems, aber fand ich wirklich sehr, sehr schade.
Ja, das ist, also ich finde, so deutlich muss man sein, das ist ein Skandal.
Hundertprozentig.
Das ist ein Skandal. Und ja, das war aber die Inspiration, weil wir sind uns einig, Spaghetti-Eis, auf den ersten Blick, sieht toll aus, ist lecker, du freust dich auf alles. Aber dieser eine, so unter der Oberfläche, unter der Haube, die gefrorene Sahne unten drin, das ist der Grund, warum du eigentlich das Spaghetti-Eis so genial findest. Und deswegen haben wir diesen Award so genannt. Da bin ich sehr gespannt, weil da können jetzt halt wirklich total random Dinge bei rauskommen. Ich habe wieder 3 Nominierte. Wie
ich bin gespannt. Ich habe 1 Nominierten. Aber hau du gerne. Fang du gerne an.
Okay, mein erster Nominierter sind die Skip-Pässe von Tyrese Halliburton. Ich finde, es gibt keinen anderen Spieler in der NBA, der es so schön, also ästhetisch schön versteht, zum Beispiel aus dem Pick-and-Roll oder ein Double-Team zu ziehen und dann so im Lauf, sagen wir mal mit der rechten Hand zum Beispiel in die linke Weakside-Corner so einen Pass zu streicheln. So, und dann macht er oft noch so einen Flair, dass er so einen kleinen Hüpfer einbaut oder No-Look oder so. Also das ist einfach so eine Freude, dabei zuzuschauen und dann meistens ja auch noch effektiv. Also es ist jetzt nicht was sagt man denn? Es glänzt, ist aber auch tatsächlich Gold.
Mhm.
Und deswegen mein erster Nominierter, die Skip-Pässe von Tyrese Halliburton.
Mhm.
Die zweite Nominierung geht an das Rebounding der Thompson Twins.
Mhm.
Da konnte ich mich einfach nicht entscheiden. Also Osar und Amen, ich wusste, die beiden kommen sowieso zusammen zur Verleihung. Also die sind ja sowieso unzertrennbar, die beiden. Finde ich auch schön, dass sie beide hier sind. Deswegen, ich würde zu Osar tendieren als der bessere Rebounder. Aber auch Amen, nicht nur ihre Athletik und ihre Spritzigkeit und ihre Explosivität, sondern auch das Timing und die Antizipation. Das ist ganz, ganz großes Kino. Also wenn einer der Thompson Twins vor allem am offensiven Ende zum Rebound hochsteigt, dann muss man sich festhalten. Und die dritte Nominierung geht an Daniel Gafford. Und zwar möchte ich an dieser Stelle einfach mal ein bisschen Basketball-Fundamentals belohnen. Weil ich finde, es ist häufig unterschätzt, wie schwierig es ist, ein guter Pick-and-Roll-Big-Man zu sein. Guten Screen zu stellen, hart abzurollen, den Ball zu fangen und finishen zu können oder ein Lob-Threat zu sein. Das ist nicht selbstverständlich. Und viele Big Men können das nicht so gut. Daniel Gafford kann es fantastisch. Und deswegen quasi das Abrollen und das Catchen von Daniel Gafford, mein dritter Nominierter für den Spaghetti Ice Award.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Finde ich gut. Ich habe beziehungsweise anders formuliert, das Klatschgehen von Dante Exum.
Oh.
Der, ich glaube, in seinem Leben noch keinen Klatschwurf nicht verwandelt hat. Und das letzte Beispiel muss natürlich das Spiel gegen die Houston Rockets am Sonntag sein, wo er diesen
fantastisch
Dreier verwandelt hat in die Overtime rein. Gott sei Dank hat Doncic den Logo-Dreier, den er nehmen wollte. Man hat es ihm angesehen, er hat überlegt, nicht genommen, weil er dann ja auch gedoppelt wurde, den Ball noch abgegeben auf Exum, der dann den Dreier reingemacht hat, vom Kommentator schon eine halbe Sekunde vorher gecallt, dass das Ding reingeht. Und du hast mir danach erzählt, du hast gebrüllt, ihr habt gebrüllt, ich habe gebrüllt.
Ja.
Sehr, sehr geil gewesen. Konnte man nicht erahnen, als die Rockets da mit 20 vorne waren im ersten Viertel, was da noch passieren sollte an dem Abend.
Ja, ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Shout. Damit haben wir jetzt wirklich 4 würdige Nominierte dabei. Ich würde mich für Herlis Skip-Pässe aussprechen.
Ja.
Wärst du da dabei?
Wäre ich dabei, wobei ich sagen muss, ästhetisch ja, wobei ich jetzt nicht die Ästhetik von den Halliburton Skip-Pässe mit denen von Doncic oder wem auch immer ranken würde unbedingt. Er ist in meinen Augen nicht der beste Skip-Passer der NBA. Aber wir können ihm diesen Award trotzdem gerne geben.
Alles klar, alles klar. Das freut mich, dann sind wir uns da einig. Dann geht der Steppy an Tyrese Halliburton und seine Skip-Pässe. Der Tyrese Halliburton ekstatisch wird bejubelt, er umarmt seine Mutter.
Wunderbar.
Der nächste Award, vielleicht der, ja, der mit dem meisten Prestige. wenn wir diese Übung in den nächsten Jahren weiter fortsetzen, dann wird das weiterhin immer ein heißer Kampf sein. Der sexiest NBA Player alive. Es gibt in meinen Augen einen großen Favoriten. Es gibt aber natürlich zahlreiche Kandidaten.
Ja.
Ich fange mal einzeln an. Mein erster Nominierter, Zach LaVine.
Muss rein.
Muss rein.
Ganz klar.
Was ist der zweite Name, den du auf deiner Liste stehen hast?
Ich habe hier nicht eine konkrete Liste. Also wir können hier gerne über die 10 hübschesten NBA-Spieler gerne reden. Was jetzt auch nicht die erste Diskussion über die 10 hübschesten NBA-Spieler ist, die ich in diesem Jahr habe. Wir haben in Miami, auf unserer Miami-Community-Reise, an mehreren Tagen ausführlich darüber diskutiert, wer die hübschesten Spieler in der NBA sind. Lass uns den einen, und ich weiß mit hundertprozentiger Sicherheit, wer dein Gewinner ist, und der wird den Award am Ende auch holen, lass den mal noch nicht erwähnen.
Okay, okay.
Aber Zach LaVine kommt auf jeden Fall rein. Wer rein muss, ist Jalen Green.
Ja, ja. Ich war knallhart. Also ich habe mir vorgenommen, ich nominiere 3 Spieler. Jalen Green hat den Cut-Off ganz knapp nicht gepasst, aber es kann ihn trösten, ich habe ihn nachher bei einer anderen Kategorie noch mit drin.
Ich auch.
Ja, sehr schön.
Oh mein Gott, ich ahne, wo du ihn hast. Dann, wen du mit drin hast, ist aber Devin Booker.
Auch auf meiner Shortlist, hat es auch nicht in meine Top 3 geschafft.
Okay. Wer ist denn dann der Zweitspieler in deiner Top 3, der nicht Platz 1 ist?
Es ist übrigens, als ich gerade sagte, Devin Booker hat es nicht in meine Top 3 geschafft, habe ich eine wutentbrannte E-Mail von Kendall Jenner bekommen.
Das würde mich sehr wundern, weil die schon seit sehr langer Zeit nicht mehr zusammen sind, aber okay.
Doch, angeblich jetzt wieder.
Okay.
Was mich sehr freuen würde.
Na gut.
Ich habe mich für Jason Tatum als zweiten Nominierten entschieden.
Puh, das ist, okay, das ist wild, weil wir hatten in unserer Miami-Gruppe einen, der Jason Tatum bei dieser Thematik wirklich verteidigt hat, als gäbe es keinen Morgen. Ibrahim, ganz, ganz großer. Der die ganze Zeit mit Messi-Trikot rumgelaufen ist. Vielleicht für die nur den Content verfolgt haben auf Instagram und so.
Guter Typ.
Ist jetzt nicht in meiner, also, ich weiß nicht, ob ich überhaupt in meiner Top 10 hätte. Aber ja, du bist auf jeden Fall nicht alleine.
Ich kann nur sagen, dass ich mir in dieser Hinsicht auch schon Meinungen des anderen Geschlechts eingeholt habe.
Okay,
und ich kann dir sagen, dass in der voraus. Damenwelt Jason Tatum echt punktet.
Das fühle ich. Ich habe ihn actually in unserer zweiten Kategorie später, die in eine ähnliche Richtung geht, da habe ich ihn mit bei meinen Nominierten.
Oh, okay.
Ja.
Da habe ich Jalen Green mit drin. Aber da kommen wir später zu.
Okay, nein, also ich finde Jalen Green ist hübscher als Jason Tatum.
Ja, ich glaube bei Tatum ist es vielleicht so ein bisschen auch das Zusammenspiel Körper, also wirklich sehr breite Schultern, Tattoos. Mhm. Da ist es nicht nur das Gesicht, sondern halt auch wirklich die. Und man muss einfach sagen, also bei Dunkelhäutigen sehen Tattoos nicht so geil aus wie bei Weißen. Einfach weil der Kontrast nicht groß genug ist. Und Tatum und auch LaVine übrigens, hat LaVine Tattoos? Schon bestimmt, oder? Ja, aber wir haben ja sowieso beide, und ich wäre schockiert, wenn wir nicht den gleichen haben, riesig. Eine der großen Ausnahmen, also er ist ja mehr so ein bisschen Light Skin, aber bei ihm sehen halt die Tattoos auch fantastisch aus. Mhm. Wir haben einen großen, also das ist, und das wird auch in den nächsten Jahren, wenn er nicht überraschend retired, wird das sein Award to lose sein.
Ja, ganz kurz, aber trotzdem noch, Kevin Love muss hier erwähnt werden. Wir müssen auf jeden Fall auch über Ben Simmons reden, über den, glaube ich, Ähnliches zutrifft, was du gerade zum Thema oder zur Person Tatum gesagt hast.
Ja, das stimmt.
Richtung breite Schultern und groß. Da gibt es ja auch im Internet sehr viele Listen zu. Wer da auch immer relativ weit oben mit auftaucht, ist Damian Lillard.
Ja.
Wobei ich den Giannis? Jetzt, glaube ich, Giannis ist auch da sehr weit mit oben, wobei auch da wahrscheinlich seine Statur und seine körperlichen Attribute damit reinzählen. Aber ja, lass uns hier nicht weiter um heißen Brei rumreden.
Na, warte, ich habe noch zwei Dark Horse. Ich habe noch zwei Dark Horse Kandidaten. Erstens Corey Kispert.
Ja.
Finde ich nicht zu unterschätzen. Und zweitens Nick Claxton. Hat ein wahnsinnig hübsches Gesicht.
Yes. Yes, yes, Claxton, hundertprozentig, Top 10, safe. Und die Fähigkeit halt, sehr viele verschiedene auch Frisuren zu rocken.
Das stimmt.
Ja, ich nenne das den David Beckham-Skill. Oder den Brad Pitt. Dass er halt wirklich, da ist ja alles dabei.
Also wenn du sowohl mit langen Dreadlocks, langen blondierten Dreadlocks, als auch mit Buzzcut gut aussiehst, dann weißt du, ey, also.
Ja.
Der Mann kann nichts falsch machen.
Gut, dann darfst du gerne droppen, wer der ganz, ganz klare Gewinner ist.
Es ist deutlich. Er steht hier jetzt auch schon seit 10 Minuten neben mir. Er weiß, dass er den Award bekommen wird.
Ja, er weiß es.
Der Steppy für den sexiest NBA Player Alive geht natürlich an Kelly Oubre Jr.
Hundertprozentig.
Also, ja.
Gar keine Frage.
Ja, ja, ja. Da gibt's gar keine Diskussion. Kelly, herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns nächstes Jahr wieder zur Verleihung.
Ja. Ja.
In der nächsten Kategorie haben wir ein Novum. Also es ist alles hier ein Novum, aber wir haben ein ganz besonderes Novum. Es ist das erste Mal in der Geschichte, in der jungen Geschichte der Steppies, dass ein Award nach seinem ersten Gewinner benannt wurde. Und es ist der Malachi Flynn Award für die wildeste, most random On-Court-Storyline. Und ich habe noch zwei andere Nominierte dabei, aber es führt kein Weg dran vorbei an Malachi Flynns 50-Punkte-Explosion off the bench für die Pistons neulich. Ich habe es dir gesagt, am nächsten Tag haben wir kurz gequatscht. Du hättest mich anrufen können, jetzt sagen können, Bro, heute Nacht hat jemand 50 Punkte gemacht. Rat mal. Du hättest mir wahrscheinlich 250 Versuche geben können. Ich wäre nicht auf Malachi Flynn gekommen. Das war schon ganz großes Kino.
Ja, ganz, ganz großes Kino. Vor allem dann auch die 3 Punkte im nächsten Spiel. Haben dann halt auch wieder da sehr dazu gepasst. Also ja, ganz klar.
Das war stark.
Also er hatte den Award basically schon in seiner Pocket nach den 50 Punkten.
Ja.
Aber die 3 danach haben das Ding dann gesealed. Den Deal. Na dann, wen hast du denn noch?
Ich habe noch Russell Westbrook mit seinem, und zwar heute Nacht, also ganz aktuell, der ist heute Morgen noch die Bewerbung gekommen für den Steppy. Und die habe ich mich entschieden, die spontan noch mit aufzunehmen. Russell Westbrook hat heute Nacht ein richtig schönes Throwback-Game rausgehauen. Lass mich jetzt kurz, dass ich nicht lüge. Die Stats, genau, ich meine, es waren irgendwie 16 Punkte, 16 Assists und 15 Rebounds oder sowas.
Mhm. Ja.
16, 15 und 15. So, das habe ich nicht kommen sehen, dass der liebe Russ nochmal so ein Game in sich hat. Und dann natürlich in Russ-Manier. 7 von 17 aus dem Feld, 5 Turnover, ganz stark.
Ja, ich habe actually was anderes aus der letzten Nacht mit dabei, was komplett random ist und auch so nicht vorhersehbar. Und zwar sind die Celtics das erste und einzige Team in der Geschichte der NBA ohne Freiwurf in einer Halbzeit gewesen heute Nacht.
Ach krass, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, nicht schlecht. Und mein dritter Nominierter, und sie sind zu zweit heute Abend da und es tut mir wirklich sehr leid. Und wäre Malachi Flynn nicht so abgegangen, dann wäre das ihr Award gewesen. Reggie Jackson und DeAndre Jordan, die im November gegen die Clippers bei einem Sieg der Nuggets ohne Jokic, ohne Murray, ohne Gordon mal kurz die Zeit zurückgedreht haben. Reggie Jackson mit 35 Punkten und 13 Assists. DeAndre Jordan, von dem ich mir nicht mal hundertprozentig sicher war, dass er noch in der NBA spielt. 21 Punkte und 13 Rebounds an jenem Abend gegen die Clippers. Das war sowas von random. Da sind sie natürlich hier in den Top 3 mit dabei.
Ja.
Wir machen weiter mit dem Dennis Rodman Award für die most random oder die wildeste Off-Court-Storyline. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe einen klaren Favoriten. Aber wie sieht es bei dir aus?
Dann ist das nicht der Award, wo wir auch über Jalen Green reden. Da könnten wir ja bei 3 verschiedenen Awards über Jalen Green reden.
Das stimmt. Auch und wild. Völlig legitim, wenn du jetzt Jalen hier mit drin hast.
Hundertprozentig. Also das ist eine crazy Off-Court-Storyline, dass allegedly, also laut Medienberichten, Jalen Green bald Vater wird. Was ja an sich eine coole Sache ist. Wenn du 22 bist und steinreich, dann why not? So, ist ja sicherlich nicht der Erste. Was das Ganze aber so verrückt macht, ist, dass die Mutter, die angehende Mutter, wohl 39 schon ist, Drea Michelle, und dass sie wohl auch gerade in NBA-Kreisen gar nicht so unbekannt sein soll. Das ist das, was man so hört. Wir shamen hier überhaupt nichts. Freue mich dafür für beide, wenn das so geplant war und die beiden da happy sind. Was halt aber das Ganze noch viel verrückter macht, ist, dass seitdem diese News rauskam, Jalen Green wie von einem anderen Stern spielt. Sicherlich nicht deswegen. Also der Joke ist dann so, yo, jetzt wo Jalen Green dann Vater wird und weiß, was da auch für Kosten auf ihn zukommen, spielt er für seinen nächsten Vertrag jetzt auf einmal auf einem ganz anderen Level. So ist natürlich nicht. Das ist sicherlich, besteht ja jetzt nicht so der direkte Zusammenhang, aber Fakt ist natürlich auch, dass Jalen Green seit 2 Monaten und ziemlich genau seit dem Zeitpunkt, wo das so rauskam, einen geisteskranken Sprung gemacht hat und inmitten einer sehr wilden Hot Streak ist und auch das schon in einem Video von mir thematisiert gewesen, halt absolut nicht wiederzuerkennen ist als Spieler. Und das ist einfach eine sehr verrückte Off-Court-Storyline in meinen Augen.
Ja, absolut. Verdiente Nominierung. Meine erste Nominierung, ich habe jetzt noch gar keine gesagt. Die Jalen Green-Geschichte ist natürlich eine. Meine erste Nominierung, das ist eine Off-Season-Storyline, deswegen ein bisschen gemogelt, die hier mit reinzunehmen. Aber Zion Williamsons.
Ich wusste es. Ja,
ja,
fühle ich.
Ja, ja. Das ist aber nicht mein Favorit. Das ist nicht mein Favorit.
Okay.
Zion Williamsons, ja, wie bezeichnet man das? Gerüchte über Schlafzimmeraktivitäten.
Wie bezeichnet
mit
man
das? Mit einer Dame, die ihre Brötchen im Sektor der Erwachsenenunterhaltung verdient und die sich dann irgendwann seinen Namen dick und fett auf die Backe hat tätowieren lassen. Also auf die Wange, ins Gesicht. Das war schon ziemlich random, was da alles zutage kam.
Ja, mit geleakten Screenshots und ja. Das war sehr, sehr wild. Aber was ist dein Favorit?
Ich habe noch eine andere Nominierung, die auch nicht mein Favorit ist, und zwar Emo Jimmy. Hat sich das ja einfach redlich verdient, yeah. Dass Jimmy Butler, das waren wir ja von letztem Jahr schon gewohnt mit seinen Dreadlocks, aber dass er dieses Jahr wirklich als Emo zum Media Day kam und danach nie wieder, fand ich eine fantastische Aktion. Mein Favorit ist, dass DeAndre Ayton ein Heimspiel verpasst hat, weil die Straßen in seiner Nachbarschaft zu glatt waren.
Yes, Nummer 1. Hundertprozentig. Ja, das ist eine von 2 wilden DeAndre Ayton-Stories.
Was war denn die andere?
Die andere war, dass er neulich in dem Interview meinte, ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist. Ich habe monatelang nicht mal in einem richtigen Bett geschlafen.
Ach so, ja.
Und damit so ein bisschen hat erklären wollen, warum es bei ihm nicht so läuft. Sportlich. Seit einer Weile, weil er hat ja nicht nur auf einer Matratze geschlafen auf dem Boden. Und hat es deswegen halt auch echt schwer gehabt, da so guten Basketball zu spielen.
Als ja, klar. Also
Multimillionär. Aber dass er nicht zu dem Spiel kommen konnte, das war auf jeden Fall, ja.
Das war so fantastisch. Und ich hab mir den Artikel zu dem entsprechenden Spiel nochmal durchgelesen, also zu diesem Bericht. Und mein schönstes Detail an der Geschichte, also ja, DeAndre Ayton, es war halt Winter, es war eisig und anscheinend ist er mit seinem Auto nicht zuerst nicht aus seiner Einfahrt und dann nicht aus seinem Block, aus seinem Viertel rausgekommen. Und anscheinend haben die Blazers versucht, Hilfe zu schicken. Und dann kam der Satz in diesem Artikel und ich habe mich bepisst. The specifics of the Blazers techniques to rescue Ayton have not yet been revealed.
Ist das gut?
Ich weiß nicht, haben sie einen Helikopter geschickt? Haben sie einen Gabelstapler geschickt? Ich habe keine Ahnung. Aber das war herrlich. Also, ja, der Dennis Rodman Award geht an die DeAndre Ayton und sein Auto und seine vereiste Straße und die Blazers, von denen man bis heute ein Mysterium ist, inwiefern sie versucht haben, Ayton daraus zu retten aus der Situation.
Oh Mann, ey.
Eieiei. Weiter geht's mit dem Starbucks Award für den schlechtesten Vertrag. Ist, glaube ich, selbsterklärend. Starbucks, böse Zungen würden behaupten, unter anderem ich, viel Geld für wenig Leistung. Toller Laden, Starbucks, aber ich würde behaupten, man kann vieles von dem Angebot auch woanders sich günstiger holen oder zusammenstellen. Ich weiß nicht, bist du ein Starbucks-Fan? Das weiß ich gar nicht von dir.
Früher, in der Ära, wo man dann den Kaffeebecher auf Instagram gepostet hat, ganz großer ja. Starbucks-Fan, aber jetzt mittlerweile halt gar nicht mehr. Wenn jetzt nichts anderes offen hat, dann kann man das schon mal machen. Oder wenn es halt wirklich mal schnell gehen muss, wir waren in New York, dann musst du dich mal aufwärmen, weil es kalt ist. Ja komm, dann gehst du halt mal schnell in den Starbucks, holst dir eine heiße Schokolade und dann ist gut. Wir waren jetzt in Miami einmal ganz früh bei Starbucks, wo halt diese normalen Coffeeshops halt noch nicht offen haben, so früh um 5. Da war ich mit meinem Kumpel Johannes bei Starbucks und die haben unseren Namen nicht so richtig gecheckt und sein Johannes wurde dann zu Uanas. Und mein Julius wurde zu Jues, also J-U-E-S. Und dann waren wir da Uhanas und Jues zusammen undercover bei Starbucks. Das war ganz lustig. Aber dann hatte ich mir nur so eine heiße Schokolade geholt und so ein Sandwich. Das Sandwich war gar nicht mal so übel, aber halt auch nicht für irgendwie $11 für so ein kleines belegtes Brötchen. Also die Preise sind schon ziemlich verrückt. Aber ja, ansonsten bin ich jetzt kein großer Starbucks-Fan unbedingt. Das war früher, war das jetzt so was Besonderes. Du bist mal in einer Großstadt, sofort zu Starbucks. Aber jetzt mittlerweile, wo ich auch in der Großstadt wohne, in Dessau, ist ja Starbucks jetzt nicht mehr so reizvoll.
In Dessau kannst du ja auch gar nicht entscheiden, in welche der drei Starbucks-Filialen du gehen willst.
Genau. Ich schließe jetzt aus deinen Worten, dass du jetzt auch nicht der allergrößte Starbucks-Fan bist.
Nein, gar nicht. So, ich finde das ein bisschen.
Aber du bist Kaffeetrinker im Unterschied zu mir.
Ja, ich bin Kaffeetrinker. Aber jeder Kaffee, den du bei einer Bäckerei an der Ecke bekommst, ist halt geiler als ein Kaffee bei Starbucks. Und diese ganzen, was weiß ich, Frappuccino-Variationen mit 100.000 Toppings drauf, das ist halt nicht so mein Ding. Da bin ich altmodisch. So, ich trinke einen Kaffee und einen Schuss Milch rein und fertig. Jedenfalls, der Starbucks Award für den schlechtesten Vertrag. Ich bin reingegangen in diese Übung und war mir hundertprozentig sicher, dass Ben Simmons seinen ersten Steppy abräumen wird. Weil 40 Millionen für nichts sind halt schon krass. Aber er ist halt expiring jetzt ab nächster Saison de facto. Deswegen gibt's tatsächlich, hat das nur auf Platz 3 geschafft bei mir. Ich habe noch zwei andere Spieler, die da noch weiter vorne landen. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe einen großen Gewinner und eine Honorable Mention und Ben Simmons als zweiten. Ich weiß halt nicht, inwiefern meine Honorable Mention, da kannst du halt wirklich diskutieren, weil das ist nicht dieser im klassischen Sinne miese Vertrag, den du nicht wieder los wirst. Aber das ist halt Jaylen Browns 300 plus Millionen Deal.
Okay.
Der ist halt scheiße.
Den hab ich nicht mit drin, aber klar, der Vertrag ist, der ist schon happig.
Ja, nee, ich hab Zach LaVine.
Mhm.
Und sein Deal auf 1. Weil der ist schon wild. Und man hat es ja auch gesehen, man ist LaVine nicht losgeworden aufgrund des Vertrags jetzt. Und es wird im Sommer nicht leichter.
Eieiei, stimmt.
Stimmt. Der ist halt schon wild.
Den hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm, ehrlicherweise. Also nächstes Jahr sind es 43, im Jahr drauf 46 und dann eine Spieleroption über 49 Millionen.
Die ja wahrscheinlich auch zieht.
Die er ziehen wird. Ja. Dann. Apologies an Jordan Poole, der fällt dann jetzt bei mir raus aus meinem. Na, wobei, dann fällt Simmons raus. Dann ist Jordan Poole mein Platz 3.
Ja.
Weil 29, 31 und 34 Millionen in den nächsten 3 Jahren für sehr bescheidene Produktion ist schon auch happig.
Ja.
Ich glaube aber spontan würde ich bei meinem Platz 1 bleiben, sogar noch über Zach LaVine. Das wäre Karl Anthony Towns. Ein viel, viel besserer Spieler als LaVine. Aber dadurch, dass seine Extension nächstes Jahr reinkickt, 49, 53, 57 und dann in 4 Jahren eine Spieleroption über 61 Millionen Dollar. Für einen Spieler, der aktuell wahrscheinlich maximal der drittwichtigste Spieler seines Teams ist. Einem Team, vor dem wir zwar den Hut ziehen, dem wir jetzt aber nicht unbedingt einen ganz tiefen Playoff-Run zutrauen. Das finde ich schon sehr happig.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Kandidat.
Das heißt, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Towns und LaVine hier, oder?
Ja, aber da können wir ruhig Towns nehmen.
Okay, dann geht der Starbucks Award, der Steppy, für den schlechtesten Vertrag an Karl Anthony Towns. Herzlichen Glückwunsch. Der Didn't Get the Memo Award ist, glaube ich, selbsterklärend für einen Spieler oder einen Akteur oder was auch immer, der irgendwas nicht mitbekommen hat in der NBA. Und mein erster großer Nominierter und vielleicht der Favorit auf diesen Award. Michael Porter Jr.
Ja.
Didn't get the memo, dass man passen darf.
Ganz wild.
Lass mich mal ganz kurz, ich habe das neulich geschaut, wie seine Assist-Rate aktuell aussieht. Das ist ganz schön gruselig. Ich schaue bei Clean in the Glass. Er hat eine Assist-Percentage von 6,3%. Das ist selbst für Forwards, die jetzt in der Regel nicht die allergrößten Passgeber sind, ist das 20. Percentile. Letztes Jahr, als er noch als Wing eingestuft wurde mit einer Assist-Percentage von 4,8, war er im 4. Percentile. Sein Assists-zu-Usage-Verhältnis von 0,36 landet ihn im 9. Percentile.
Geisteskrank. Ja, hatte ich auch neulich ein Video gemacht zu dem Thema.
Ja, ja. Michael never swing the rock, Porter.
Michael, der Angriff endet bei mir. Porter Jr.
Aber zum Teil hat das ja auch eine Daseinsberechtigung. Er ist ein krasser Shooter, er ist 6'10 und kann über jeden drüber werfen. Aber ja.
Zu dem kleinen Teil, ja.
Man darf passen, Michael. Man darf.
Man darf.
Ich habe noch zwei andere heiße Kandidaten. Hast du noch irgendjemand anderen auf dem Zettel?
Ich habe Anthony Davis, didn't get the memo, dass er wieder seine 20 Spiele pro Saison verpassen soll. Die hat er nicht bekommen. Anthony Davis. Er hat nicht die Memo bekommen, dass er ja Anthony Day-to-Day Davis ist. Oder Day-to-Davis, oder Anthony, ich weiß gar nicht genau, wie jetzt
Anthony,
der...
Anthony Day-to-Davis.
Day-to-Davis, der Glasmann. Und wie er nicht immer genannt wird, Street Cloth. Die Memo hat er irgendwie nicht so richtig bekommen dieses Jahr, weil
ja,
der Mann hat 74 Spiele absolviert, die zweitmeisten Minuten der NBA gespielt in diesem Jahr. Und das war jetzt so nicht unbedingt zu erwarten.
Das ist schon krass, ja.
Aber wer sind deine beiden?
Mein erster ist Arturas Karnišovas, der GM der Chicago Bulls. Der hat, he didn't get the memo, dass man Spieler traden darf. Also der hat sich umgeschaut und hat überall gelesen, Trade Deadline? Was heißt denn das? Aber nicht nur diese Saison, sondern das, ich glaube, wir haben im Pod auch schon mal drüber gesprochen. Arturas Karnišovas hat zuletzt, also die Chicago Bulls haben zuletzt einen Spieler weggetradet. Im August 2021.
Wild.
Und zwar Lauri Markkanen nach Cleveland. Da war der DeMar DeRozan Sign-and-Trade, wo sie Spieler weggeschickt haben. Und sie haben Lonzo Ball aus New Orleans geholt. Also das war so dieser große Overhaul. Und danach hatten sie auch echt eine geile Phase und so mit Lonzo. Und ja. Im Juni 2023, also letztes Jahr in der Offseason, haben sie zwei Zweitrunden-Picks für Julian Phillips, der selber in der zweiten Runde gepickt wurde, ein paar Tage vorher getradet. Aber ansonsten Crickets. Also Arturas kann ich sowas, sollte mal wieder jemanden auf die Schulter tippen und sagen, du, also die Spieler, die wir hier haben, so in unserem Team, die müssen nicht da bleiben. Du kannst die schon wegschicken. Und Hand aufs Herz jetzt mal unter uns, die sind auch gar nicht so gut. Aber man muss natürlich dazu sagen, ich glaube, sie haben es versucht, diese Deadline, zumindest mit Zach LaVine.
Ja, versucht haben sie es auf jeden Fall. Was uns zurück zu Zach LaVines Vertrag bringt.
Dass da gar nichts passiert ist, das ist schon krass. Und meine zweite Nominierung geht an Jeff Green. He didn't get the memo, dass es in der Türkei günstige Haartransplantationen gibt.
Bro.
Es tut mir leid. Aber hast du Jeff Green kürzlich mal gesehen?
Ja.
Das ist, also vorne hat er noch den Ansatz einer Hairline, aber die verabschiedet sich dann auch relativ schnell wieder. Und hinten, also entweder Trip nach Istanbul, mein Lieber, oder einfach Glatze. So, ich glaube, du könntest es rocken. Jeff Green, so ein bisschen den LeBron-Style, so, also wirklich Glatze und Bart. Das kann er rocken. Das ist ja auch ein schöner Mann. Also, aber nee, das ist nix, was der gerade macht. Ich würde schwanken zwischen MPJ und Karnišovas für diesen Award. Aber vielleicht angesichts der Tatsache, dass Karnišovas, das, wie gesagt, man hat es ja versucht, also das lag nicht nur an ihm, beziehungsweise nicht nur am Front Office. Kriegt Michael Porter Jr. den Award?
Ja, Michael Porter Jr. sollte diesen Award gewinnen.
Ja gut, dann herzlichen Glückwunsch Michael Porter Jr., der seine Dankesrede gerne auf seinen Podcast verschieben möchte, bekommt den Steppy für den Didn't Get the Memo Award. Wir nähern uns langsam dem Ende. Also wir haben nicht mehr so viele, aber ein paar haben wir noch. Und zwar auch ein paar Leckerbissen.
Ja.
Der John Wick Award für die Incoming Comeback bzw. Redemption-Rache-Feldzug-Storyline in der nächsten Saison. Und das ist der einzige Award, bei dem ich nur einen Kandidaten habe. So, das ist für mich, und das sind die Memphis Grizzlies.
Oh ja, die habe ich auch. Ja Morant und die Memphis Grizzlies.
Bitte verkneift euch jetzt irgendwelche Witze bezüglich John Wick und Ja Morant und so. Das meinen wir jetzt hiermit nicht. Es geht darum, dass die Grizzlies, wir haben ja neulich drüber geredet, solchen Saison ganz, ganz viel Pech mit Verletzungen. Wenn Ja fit ist, wenn Bane fit ist, wenn JJJ fit ist, wenn sie jetzt sogar noch vielleicht irgendwie einen Rookie reinbekommen, der ihnen weiterhelfen kann, also so ein, sollten die Grizzlies wirklich sehr hoch picken. Ich habe vorher in der Headline über Donovan Klingon gesprochen oder auch Alex Saar, so ein Big Man neben Jaren Jackson. Ja, also die Grizzlies macht euch bereit. Da kommt, glaube ich, ein großer Rachefeldzug in der nächsten Saison.
Yes, generell der Westen nächstes Jahr wird ein absoluter Albtraum, wenn wir mal davon ausgehen, dass die 10 Teams, die jetzt in die Postseason spielen werden, nächstes Jahr auch noch gut sind. Und dann die Rockets, die vielleicht den nächsten Sprung gemacht haben, Wemby, Spurs und dann die Grizzlies, dann sind das legit 13 Teams mit Playoff-Ambitionen, ernsten Playoff-Ambitionen. Und dann haben wir den Osten mit einem guten Team. Aber naja.
Ja, also der Westen ein absolutes Blutbad nächstes Jahr. Der nächste Award, und den darfst gleich gerne du wieder erklären, weil das ist wieder etwas, das deiner Lebenswelt entsprungen ist. Da kann ich nicht so viel mit anfangen. Wir vergeben den Star Wars Sequels Award für den Spieler oder das Team, bei dem wir jetzt gerade raus sind, bei dem wir aber die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben haben. Warum heißt dieses Ding Star Wars Sequels Award?
Weil, und das geht jetzt an alle Star Wars Fans, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gucke mir den neuen Stuff trotzdem immer noch an und man hat immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das nächste, was kommt, vielleicht wieder ganz cool ist, aber dann wird man wieder enttäuscht. Aber weil es halt Star Wars ist und weil es halt sowas Besonderes ist und man so viele Kindheitserinnerungen damit verbindet und weil die alten Filme ja so unfassbar gut waren, schaut man sich trotzdem an, geht trotzdem ins Kino. Wenn eine neue Serie bei Disney Plus rauskommt, dann denkt man, okay, die ist es jetzt vielleicht und dann ist es halt wieder nicht. Und ich weiß, es wird da draußen Star Wars-Fans geben, die sagen, ja gut, aber die Obi-Wan Kenobi-Serie oder die Ahsoka-Serie, das ist gut gewesen. Oder der Han Solo-Film. Und sicherlich, da ist auch immer mal ein einzelnes Projekt mit dabei, was jetzt keine komplette Vollkatastrophe ist. Aber gerade was die Trilogie angeht, die da 2015, 17 und 19, wo jeweils dann der ganze Kinofilm rauskam, gerade das war halt schon eine ziemliche Katastrophe. Und das perfekte Beispiel ist einfach ein Cash Grabs, wo nicht wirklich viel Idee oder Neues dahinter steckt. Man ist trotzdem immer wieder ins Kino und man dachte sich, okay, komm, vielleicht wird ja der nächste besser. Aber es war nicht so. Es war nicht so. Und da gibt es sicherlich auch das andere Äquivalent auf die NBA bezogen. Ich habe hier einen Namen, den man, du wirst wieder drei haben.
Tatsächlich nicht. Ich habe zwei Namen, zwei Spieler. Ich wollte noch ein Team mit reinnehmen, aber ich habe nicht so wirklich eins gefunden, ehrlich gesagt.
Ja, Teams war schwer. Ich glaube aber fast nicht, dass du meinen Spieler mit dabei hast.
Das kann gut sein. Ja, wobei. Unterschätz mich nicht. Okay. Wer ist denn dein Spieler?
Jonathan Kuminga.
Oh.
Hast du nicht, oder?
Ich habe einen anderen Warrior tatsächlich.
Okay.
Ich habe Moses Moody hier mit drin.
Man könnte auch Draymond Green reinnehmen, bei dem man genau weiß, die nächste Suspension und der nächste Schlag kommt wieder. Aber du hast so ein bisschen Hoffnung, dass es zumindest noch eine Weile dauert, bis das nächste Mal, bis die nächste Ejection ist. Aber ja, Kuminga ist auch so ein Ding. Jahr für Jahr gefühlt ist man da optimistisch. Sagt, jetzt könnte es ja werden und dann ist es halt doch nicht so. Man muss halt natürlich, muss jeder für sich wissen, wie da die Erwartungshaltung ist. Aber die Erwartungshaltung Borderline All-Star, die einige Leute haben, da bin ich halt raus. So, ich bin raus, was Kuminga angeht. Ich weiß, ich werde wieder ein bisschen optimistisch sein, wenn er das nächste Mal gut spielt und eine gute Phase hat. Aber grundsätzlich bin ich raus, dass Kuminga ein Spieler mal wird, um den man irgendwas herumbaut und der in irgendeinem festen Kern eines guten Teams mal drin ist. Muss ich ganz ehrlich leider so sagen.
Okay, krass. Das kommt ein bisschen jetzt, glaube ich, gegen den Strom für viele. Das weil kann Kuminga sehr gut ja jetzt gerade eine ziemlich gute Phase, also jetzt sehr gut, also einen großen Schritt gemacht hat diese Saison.
Na, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass er einen großen Schritt gemacht hat diese Saison. Hm. Aber ich verstehe, wenn es Leute gibt, die das so sehen.
Na, ich habe jedenfalls Moses Moody, der dieses Jahr leider eine sehr, sehr kleine Rolle spielt, obwohl er in seiner Rookie-Saison echt coole Flashes zeigen konnte, durfte hier und da. Da bin ich jetzt gerade leider ein bisschen raus, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sollte vielleicht sogar tatsächlich Klay Thompson gehen im Sommer oder zumindest in den nächsten 2-3 Jahren einfach immer älter und schlechter in Anführungszeichen werden. Wobei nicht in Anführungszeichen, schlechter werden.
Klay Thompson spielt gut seit dem All-Star Break.
Das stimmt.
Future stimmt. Orlando Magic, Klay Thompson.
Das habe ich auch gelesen neulich. Das wäre natürlich geil. Ja, und deswegen, also ich bin jetzt gerade ein bisschen raus, was Moody angeht, aber ich habe noch nicht all meine Aktien verkauft. So würde ich es formulieren. Und der andere Spieler, den ich habe, das ist auch vielleicht wieder ein bisschen Fanbrille, DeAndre Hunter. So, da werdet ihr jetzt sicherlich, inklusive dir, ihr werdet den Kopf schütteln, ihr werdet sagen,
lass gut hey, sein.
Lass los. Sie gotta ist nicht let gut him für go. Dich.
You gotta move on.
um, Ich schaff's nicht. Ich schaff einfach nicht, mich komplett von DeAndre Hunter zu distanzieren. Der Typ hat so ein interessantes Skillset eigentlich. Der hat so gute Rahmenbedingungen, körperlich, wenn er fit ist, athletisch, von seinem Skill-Level her. Weil der kriegt's halt einfach nicht, also geschweige denn konstant aufs Parkett, beziehungsweise diese Saison bringt das quasi gar nicht aufs Parkett. Aber ich möchte noch nicht aufgeben. Ich möchte ihn noch nicht komplett loslassen.
Ja, hey, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe viel gesehen von DeAndre Hunter in dieser Saison.
Ja, und ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte viel genossen von DeAndre Hunter in dieser Saison.
Okay.
Das heißt, wir haben jetzt hier drei verschiedene, ja, was machen wir?
Ja, Kuminga nicht.
Hunter, Kuminga.
Das ist wie, als hätte Leonardo DiCaprio nicht den Oscar gewonnen für Wolf of Wall Street. Das ist zu unglaubwürdig. Das kann man nicht bringen.
Ja, okay. Bin ich dabei. Jonathan Kuminga.
Nein, ich meine, Also muss er nicht. Das können wir nicht bringen.
Also es kommt halt ein bisschen drauf an, so wenn wir davon ausgehen, so du redest dich selbst rein in die Star-Upside.
Machen das nicht viele?
Ja doch, wahrscheinlich schon, deswegen meine ich.
Mir ist egal, entscheide du.
Naja, wollen wir ganz wild gehen und wollen wir einen Doppel-Star-Wars-Sequels-Award vergeben?
Oh.
An die Teamkollegen, also an das Duo quasi, Moses Moody und Jonathan Kuminga.
Das klingt doch mal nach einem Plan.
Wahnsinn. Leute, ihr seht, ihr wisst nicht, was hier passiert. Es ist unberechenbar, es ist spannend. Die Dreiviertel der Leute haben wahrscheinlich ausgeschaltet inzwischen. Also spätestens beim Didn't Get the Memo Awards dachten sich die Leute wahrscheinlich, warum höre ich mir das hier eigentlich an? Aber jetzt haben wir euch wieder drin. Das war einmal eine Star Wars Reference und jetzt kommt eine Harry Potter Reference. Wir vergeben jetzt den Neville Longbottom Award für den Spieler am Ende der Rotation, der einen überraschend großen Impact hat dafür, dass er die kleinere Rolle, also so eine Art 9th Man of the Year, 10th Man of the Year, sowas in die Richtung. Wir haben uns entschieden für einen Cut-Off-Point von maximal 20 Minuten pro Spiel, die der Kollege spielen darf. Ich habe drei Kandidaten und einen großen Favoriten.
Ich habe zwei Kandidaten und einen großen Favoriten.
Ist der dritte Kandidat, den du nicht mit drin hast, also den ich jetzt habe, hast du TJ McConnell nicht mit drin, nehme ich an?
Ich habe ihn nicht mit drin, aber er ist ein sehr, sehr guter Kandidat.
Ja, weil er in einer winzigen Sample, also was ist winzigen Sample, aber in irgendwie so 18 Minuten pro Spiel oder so, die Pacers-Offense an sich reißt, eine irre Assist-Rate auflegt, verteidigt, Steals holt, punktet, Dreier wirft, einfach alles macht. So, ist wie so ein kleiner Dynamo, den du aufziehst und dann reinkommt für so 5 Minuten und dann wieder rausgeht. TJ McConnell, jetzt hat sich zumindest eine Erwähnung, eine Nominierung hier verdient. Und deine beiden Kandidaten sind dann wahrscheinlich Dante Exum und Jonathan Isaac, oder?
Kevon Looney. Statt Exum.
Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Kevon Looney.
Durability, Gott. Einziges Spiel, die er dieses Jahr nicht gemacht hat, war, weil er halt einfach nicht eingesetzt wurde, obwohl er fit war. Letztes Jahr schon alle Spiele gemacht, spielt generell so gut wie immer. Defensiv, underrated, toller Rebounder, macht die Warriors im gewissen Maßen zu den Warriors und gibt ihnen dringend benötigte Stabilität. Auf der Center-Position ist ein guter Screen-and-Roll-Partner, ordentlicher Short-Roll-Playmaker auch. Ja. Und ohne Looney, weiß nicht, na gut, ja, jetzt ist sozusagen ohne Looney werden die nicht Meister, aber das ist ja vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber Looney war nicht unwichtig in den letzten Jahren in Golden State, sagen wir es mal so.
Der Case dagegen wäre vielleicht so ein bisschen, dass er halt wirklich nur der 11. Mann ist, sogar noch hinter mit Trayce Jackson-Davis und Dario Saric zwei weiteren Bigs, aber...
Und ich glaube nicht, dass er der 11. Mann in den Playoffs wäre.
Ja, das glaube ich auch. Moses Moody sogar mehr gespielt als er, von dem ich gerade gesagt habe, dass er fast gar keine Rolle spielt. Nee, finde ich einen guten Shout, warum nicht? Dante Exum ganz kurz, gibt den Mavericks neben seinem Clutch-Gene. Ja, halt einfach Defense, Point of Attack, Playmaking, so ein Glue-Guy, der den Dreier trifft. Also super, super wichtige Rolle, die er da hat und ich könnte mir vorstellen, dass die in den Playoffs größer werden wird.
Hm.
Und dass dann so ein paar Minuten von Tim Hardaway zum Beispiel oder von anderen Kandidaten dann eher so Richtung Exum verschoben werden.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Aber der klare Gewinner des Neville Longbottom Awards muss Jonathan Isaac sein.
Hundertprozentig. Der eventuell beste Minute-per-Minute-Defender der NBA auf Platz 1 beim Defensive Estimated Plus-Minus, was keine perfekte Statistik ist, aber in Sachen von Advanced Stats am defensiven Ende schon relativ aussagekräftig, was auch zeigt, wenn man sich anguckt, wer da so folgt. Also wir haben halt Spieler wie Jalen Suggs, wir haben Embiid, wir haben Wembanyama, Gobert, Alex Caruso, die halt auch in dieser Top 10 rumlaufen. Ich halte sehr viel von defensiven Statistiken, wo actually sehr gute Defender auch dann sehr weit oben sind. Und es gibt genug defensive Metriken, wo ein Nikola Jokic irgendwie auf Platz 3 ligaweit rankt. Und da weiß ich schon, ja gut, kannst halt vergessen. Aber gerade Defensive Estimated Plus Minus kann was. Übrigens auf Platz 2, meine YouTube-Zuschauer wissen es, Isaiah Hartenstein.
Yes, sir.
Der da auch nicht unverdient steht, weil er ein sehr, sehr guter Verteidiger ist. Aber wie gesagt, Jonathan Isaac, der auf Platz 1 hat sich zu einem herausragenden Verteidiger entwickelt. Der nicht ganz unschuldig daran ist, dass die Magic defensiv so gut sind dieses Jahr. Plus 39% Shooter von Downtown bei gar keinem so kleinen Volumen. Effizienter, offensiver Advantage Capitalizer. Von daher hier ganz klar auf Platz 1.
Ja, habe ich auch gar nichts hinzuzufügen. No-brainer. Jonathan Isaac, herzlichen Glückwunsch. Ein Runaway Steppy. Der Käserand Award. Kleine Story von mir dazu. Ich denke, die meisten von euch kennen es. Man bestellt sich eine Pizza, man verspeist diese Pizza und man ist danach glücklich. Tipp für diejenigen, die das nicht auf dem Schirm haben. Wenn ihr euch einen Pizzalieferdienst sucht, der Pizza mit Käserand anbietet, und das habe ich irgendwann früher oder später getan, deswegen ist der Käserand Award, wird vergeben für die beste Edition des Jahres, den besten Neuzugang. Und irgendwann habe ich angefangen, Pizza mit Käserand zu bestellen und es hat mein Leben verändert. Es war ein Neuzugang, den ich nicht missen möchte. Dein Take zu Pizza mit Käserand?
10 von 10. So. 10 von 10. Also wirklich, wirklich gut. Wer hätte es gedacht, Käse irgendwo hinzuzufügen, kann eine Menge verändern.
Und für diesen Steppy habe ich gleich 2 Celtics nominiert und einen New York Knickerbocker. Und da wirst du wahrscheinlich dir A denken können, von wem ich spreche, und B vermute ich mal in eine ähnliche Richtung tendieren.
Ja, also ich habe auf jeden Fall den einen Celtics-Player hier als mein Gewinner. Und das ist Jrue Holiday. Der andere Celtics-Player, den du haben wirst, ist Porzingis. Das sind ja die beiden Großen, aber ich habe mich für Jrue Holiday entschieden, dessen
bin ich Verpflichtung dabei.
Alles verändert für die Celtics, gerade für die Celtics-Defense. Aber ja, sag doch gerne noch ein paar Worte zu deinem Knicks.
Bin ich dabei.
Kandidat.
Ja, Porzingis einfach verändert die Landschaft dieses Teams, wenn man so will. Also du hast einfach eine Komponente, die hast du in den letzten Jahren nicht. Die hast du mit Holiday auch, aber diese generell Perimeter-Defense und generell Defense war sowieso schon eine Stärke. Ich habe auch Holiday als Frontrunner und lass uns den jetzt auch gerne gleich zum Gewinner küren, weil auch mein dritter nominierter OG Anunoby, der jetzt gerade leider verletzt ist, aber wir haben es für, was waren es, 17 Spiele oder so, 16 zu 1?
17 zu 3 ist man insgesamt.
Ah, also okay, 17 zu 3. Das ist schon, also wir haben gesehen, wie verrückt er dieses Team auf ein neues Level heben kann und das hoffentlich auch wieder tun wird in den Playoffs. Und ja, Porzingis ist halt der andere, also die Celtics haben wirklich einen fantastischen Sommer hingelegt, was Transaktionen angeht. Aber der Steppy geht an Jrue Holiday, da bin ich voll dabei.
Yes, sir.
3 Stück haben wir noch. Das ist jetzt der nächste, ist der Award, den wir haben gerade spontan während der Aufnahme gesagt, wir wollen den umbenennen. Wir hatten den ursprünglich den Most Valuable Hair Award genannt, also der NBA-Spieler mit der besten Frisur bzw. den besten Haaren. Wir haben gesagt, wir haben eine Harry Potter Reference mit drin, wir haben eine Star Wars Reference mit drin, wir haben Prison Break, so, und eigentlich darf ja eine Game of Thrones Reference nicht fehlen. Deswegen nennen wir das den Jaime Lannister Season 1 / Jon Snow / alle Targaryens Award für die schönsten Haare.
Oh ja.
Da habe ich jetzt Jalen Green mit drin, weil er sah davor schon wahnsinnig fresh aus, seine Frisuren, die er hatte. Aber seit er sie offen trägt, mit seinen herrlichen, traumhaft schönen, ebenholzschwarzen Locken, das ist einfach fantastisch.
Okay. In meiner Top 3 sind Josh Giddey.
Ja, ja, ja.
Jason Tatum aufgrund dieser geisteskranken Hairline. Und natürlich the one and only, der diesen Award, wenn nichts Großes passiert, die nächsten 10 Jahre gewinnen wird. Jaime Jaquez Jr.
Jaime Jaquez Jr. Ja, klar. Safe. Also, auch da, das ist so ein bisschen eine Kelly Oubre-Situation. Jaime, ihr könnt irgendwie carpoolen, ihr beiden. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder zur Verleihung. Solange er nicht irgendwas Dummes macht und sich die Haare abschneidet, ist das sein Award to lose. Da gibt's gar keine Diskussion. Ich habe Reggie Bullock noch mit drin, so als ironischen Nominierten. Mhm. Weil ich mich wirklich, also das ist weniger für die Frisur an sich, sondern für das Selbstbewusstsein, diese Frisur weiterhin so zu rocken.
Ja.
Also, der Steppy für die schönste Haarpracht geht natürlich an Jaime Jaquez Jr. Der Crow Award. benannt nach dem allseits bekannten Rapper, der, wie ich immer wieder nicht müde werde zu betonen, alles richtig gemacht hat in Sachen Fame und Identität. Dadurch, dass er bekanntermaßen seine Panda-Maske immer aufhat. Und wahrscheinlich gibt es inzwischen auch wirklich viele so Hardcore-Fans, die auch wissen, wie er unter dieser Maske aussieht. Aber also ich wenn ich jetzt auf der Straße an Crow vorbeilaufen... Du weißt es?
Ich weiß es nicht, nee.
Nee, ich auch nicht. Also wenn ich jetzt auf der Straße an Crow vorbeilaufen würde, hätte ich keine Ahnung, dass ich gerade an Crow vorbeigelaufen bin. Das ist ja ziemlich geil, wenn man drüber nachdenkt. Also, du hast die Vorteile von Fame, das Geld, du kannst deine Leidenschaft Musik ausleben und so weiter und so weiter. Aber du hast halt die Nachteile nicht, dass du nicht mehr unbeschattet aus deiner Tür rausgehen kannst.
Alles richtig gemacht.
Ja, der Crow Award für den Spieler, der am seltensten auf der Straße erkannt wird, weil er überhaupt nicht wie ein NBA-Spieler aussieht. Ich habe zwei große Nominierte, aber ich glaube, da ließe sich... Also wenn man ganz ehrlich ist, das ist jetzt gar nicht rassistisch gemeint, aber wenn man ehrlich ist, dann landet man sehr schnell bei White Guys in dieser...
Da haben wir uns ja nicht abgesprochen, aber genau so.
Also ich habe drei White Guys nominiert. Wir klammern da natürlich Größe aus. Also, keine Ahnung, wenn du 2,13 Meter bist, natürlich sorgst du dann für Aufsehen und dann schauen Leute zweimal hin und vielleicht erkennt dich dann auch jemand oder fragt dich zumindest, spielst du Basketball?
Okay, gut, dann hab ich das anders gemacht. Also ich habe Größe da schon mit reinziehen lassen. Warum wollen wir das ausklammern?
Naja, weil das ist halt so ein... Ja, okay, wen hast du denn?
Ich habe Sam Merrill.
Ja, okay.
Und Duncan Robinson.
Wobei halt selbst bei denen, so Duncan Robinson ist da auch irgendwie so 2,08 Meter oder sowas, oder?
Wirklich?
Warte, also ich meine, Duncan Robinson ist groß.
Der ist doch nicht größer.
Duncan Robinson ist 2,01 Meter.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Naja, aber das ist halt wahnsinnig groß. Also
ja, aber und es geht schon noch größer.
Sam Merrill ist 1,93. Das wäre dann wirklich schon eher so die, ja okay, dann ist er wahrscheinlich auch der Frontrunner. Also wenn der sieht aus wie ein Informatikstudent.
Wen hast du denn?
Ich habe Dean Wade.
Ja.
Das ist ein Running Gag im Low Post, so Dean Wade for all your accounting needs. So, der sieht einfach aus wie so ein Finanzberater. Ich habe Mason Plumlee.
Ja, okay, dann hast du Größe wirklich ausgeklammert.
Genau, ich habe Größe halt ausgeklammert und mein großer Frontrunner, aber auch da Größe ausgeklammert, Cody Zeller.
Ja, okay.
Weil Cody Zeller sieht aus wie der C-Jugend-Kreisliga-Trainer von deinem Sohn. Aber er ist halt 2,11 Meter. Also das wäre dann die Geschichte. Aber Zeller ist so, ja, sieht so aus wie so ein Mit-40er. Hairline verabschiedet sich langsam. Lädt dich alle paar Wochen mal auf eine Grillparty ein. Guter Nachbar. Das ist halt Cody Zeller, wenn ich den anschaue.
Ja.
Aber ich finde den Sam Merrill-Shout nicht schlecht.
Danke.
Das ist jetzt, ich würde sagen, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, komm. Wenn wir die Größe dann noch mit reinnehmen, so als Zünglein an der Waage, dann bekommt Sam Merrill den Crow Award.
Wunderbar.
Diesen Steppy. Und zu guter Letzt der Big Mac Award für den Spieler, den man am meisten mit dem schönen Satz Empty Calories bezeichnen würde. Und da gibt es für mich, also so nach dem Motto, gute Counting Stats, aber steckt wenig Inhalt dahinter. Benutzt du ja auch häufig in deinen Videos diesen Terminus des Big Mac Spielers.
Mhm. Ja, gerade auf jetzt nicht Counting Stats in dem Sinne bezogen, sondern Dreier-Shooting und inwiefern da, das Beispiel war immer Rajan Rondo, der von seinen Fans, gerade auch dann zu Lakers-Zeiten, dieses Jahr, gut, die Dreierquote sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dieses Jahr hat sich Rondo zu einem guten Shooter entwickelt, aber er hat es halt bei einem verschwindend geringen Volumen gemacht. Das ist wie, ich habe das damals so verglichen, wenn du in der Massephase bist und du holst dir halt dein Big Mac und dein Mac-Menü, um auf deine Kalorien zu kommen, die du da pro Tag zu dir nehmen willst. Wo es natürlich auch in der Massephase gerade... Also nicht, dass ich wüsste, worauf es ankommt in einer Massephase, aber da willst du natürlich so viele Kalorien wie möglich dann essen und die Kalorien zählen dann irgendwie schon mit rein in deinen Tracker, aber kannst du dir halt auch eigentlich sparen, weil das halt da halt dann langfristig auch bloß nichts mit bewirkt wird und ein Rondo-Dreier, den er halt trifft, ist genauso, die drei Punkte, die zählen, aber es wird dadurch nicht verändert, wie Defenses dich verteidigen und dass du dann ernst genommen wirst als Dreierwerfer und erst dann hat das nämlich wirklich einen Wert. Die Kalorien haben erst dann einen Wert, wenn sie gute Kalorien sind, mit denen dein Körper auch was anfangen kann und der Dreier hat erst dann wirklich den Wert, wenn es dazu führt, dass Verteidiger dich ernst nehmen und irgendwie das auf die Defense einflößt und nicht, dass man sagt, ja gut, okay, müssen wir halt mit leben, nochmal trifft er den eh nicht. Unabhängig davon, dass die drei Punkte halt zählen und in dem Fall bei unserem Big Mac Award ist halt auch so, die Punkte, die zählen schon irgendwo. Aber macht das am Ende wirklich was mit einer Defense? Hilft das am Ende den Teamkameraden? Hilft das am Ende deinem Team zu gewinnen? Nein. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und deswegen habe ich hier einen großen Kandidaten, über den haben wir heute schon das eine oder andere Mal geredet. Und über mehr habe ich mir dann gar nicht Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein.
Ist dein großer Kandidat dann so ein Rondo-artiges Beispiel, so nach dem Motto Dreierquote
nein.
Sieht gut aus, aber Volumen halt nicht? Oder
nein,
ist es
ich
mehr
bin
so ein
auf, also weg von der Dreierquote, also auf,
okay,
auf
okay.
Counting
also
Stats.
Also so ein empty Stats.
Genau, empty Stats Guy.
Okay, ja, ich habe zwei große Kandidaten. Bin ich jetzt gespannt, welcher von beiden, also würde mich schockieren, wenn du jetzt noch einen dritten hast, außer ich habe jemanden vergessen.
Dann sag du doch den zuerst, den du denkst, dass ich ihn nicht habe.
Okay. Das ist schwierig. Das ist eine 50-50-Geschichte. Ich glaube, den du nicht hast, ist Kyle Kuzma.
Ja, Kyle Kuzma. No. Damit kommst du nicht durch, ja. Damit kommst du nicht durch mit Kyle Kuzma bei diesem Award. Auf gar keinen Fall.
Na, also bei Empty Calories denke ich dann relativ schnell an diesen Good Stats on a Bad Team Guy. So Jeremy Grant vor ein paar Jahren oder so. Und da ist für mich halt Kyle Kuzma so mit das Paradebeispiel. So 22 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists sehen geil aus, aber sehen erstens auf dem Feld dann gar nicht mehr so geil aus und zweitens tragen sie halt zu einem katastrophalen Team bei.
Ja, auf diese Saison bezogen. Kyle Kuzma war ein sehr impactvoller und wichtiger Spieler bei einem Meisterteam. Vor 3,5 Jahren ist ein ziemlich fantastischer Wing-Defender mittlerweile, ist ein ordentlicher Advantage-Extender im Sinne von irgendwo wird der Vorteil kreiert und er erweitert den dann durch Passspiel und attackierte Closeouts, ist ein überragender Rim-Finisher in diesem Jahr und guter Driver. Er spielt jetzt einfach nur eine Rolle, für die er halt nicht gemacht ist, bei einem Team, was wie ein wilder Hühnerhaufen ist, aber sein Wert für die Lakers damals war halt wahnsinnig groß. Und während ich das alles so sage, fällt mir ein, dass mir das jetzt eventuell ausgelegt werden kann und nach hinten losgehen kann bei dem Kandidaten, den ich gleich sage. Deshalb ich jetzt schon so ein bisschen überlegen muss, wie ich da dann dagegen argumentiere. Aber Kyle Kuzma ist in meinen Augen absolut nicht die Definition von einem... Kyle Kuzma ist ein Rollenspieler, der jetzt auf einmal in eine primäre offensive Option sein muss. Und da würde aber die Hälfte aller anderen Rollenspieler würden da auch nicht gut aussehen. Die würde ich dann aber auch nicht als leere Kalorien Typen bezeichnen.
Ja doch, jetzt gerade schon. Also wir beziehen ja diese Awards. Das sind ja End-of-Season-Awards. Also wenn wir uns nur die Saison anschauen, dann schon. Außerdem finde ich, muss man ihn dafür kritisieren. So, er hat sich ja mehr oder weniger aktiv dafür entschieden, diese Rolle anzunehmen. Also er hätte ja angeblich die Chance gehabt, zur Deadline zu wechseln und sagte, nein, ich will in Washington was aufbauen. Was das ist, was er aufbauen will, das kann ich dir jetzt nicht beantworten.
Ja, aber guck mal,
und man kann ein bisschen dagegen gehen, Career High 106er Offensivrate.
Irgendwelche Rollenspieler, die wichtig sind, Aaron Gordon oder ein Alex Caruso, die wechseln dann zu irgendeinem Team, wo sie auf einmal eine primäre offensive Option sind und dann funktioniert es halt nicht so richtig und dann sind es auf einmal Empty Stats Guys, obwohl sie eigentlich Winning Players sind.
Ja, und wenn sie dann wieder in eine Rolle landen, die auf sie zugeschnitten ist, dann sind sie nicht mehr Empty Stats Guys. Aber Stand jetzt sind die Stats, die Kyle Kuzma auflegt hat, einfach sehr empty.
Also meine Definition von Empty Stats Guys heißt, dass es bei den allermeisten Teams und unabhängig von der Rolle Empty Stats Guys sind.
Ja, okay, alles klar.
So würde ich das
sagen. Verstehe ich. So, dann ist ein bisschen eine andere Philosophie. Naja, aber das hat mich jetzt ein bisschen stutzig gemacht. Also, mein anderer Großer ist Zach LaVine.
Ja.
Deiner auch?
Also, nein, ich habe Jordan Poole.
Und
da muss ich jetzt ein bisschen argumentieren, was mit diesem Warriors-Titelrun damals los war, wo ja Jordan Poole nicht ganz unbeteiligt dran war.
Naja, und Jordan Poole legt halt keine geilen Stats auf. Also, die sind halt nicht nur, die sind nicht nur empty, die sind halt...
Ja, aber die Counting Stats sehen ja gut aus. Wir haben ja jetzt nur von Counting Stats geredet.
Ja, 17,4, 4,4 Assists. Also ist jetzt nicht auf dem Level von einem Kuzma oder auch von einem LaVine, finde ich.
Aber es sind trotzdem wahnsinnig leere Kalorien.
Ja, das stimmt. Also LaVine ist es halt für mich, weil noch die Storyline mit reinkommt. Also dass er halt, klar, wenig Spiele gemacht, ganz gute Stats aufgelegt. Du kriegst ihn anscheinend ums Verrecken nicht weggetradet. Und die Bulls, allen voran Coby White, sind plötzlich viel, viel besser ohne ihn. Also das kommt dann alles so für mich zusammen zu so einem Potpourri von, das sind quasi die einzelnen Big Mac-Zutaten. So das Bun und das Fleisch und der Salat und die Soße, die man dann so zusammenstellen kann. Deswegen ist Zach LaVine hier für mich der prädestinierte Kandidat.
Ja, finde ich gut.
Haben wir ihm den Steppy für den Vertrag gegeben? Nee, ne? Wir haben ihn Towns gegeben.
Ja, wir haben ihn Towns gegeben.
Schade, weil sonst hätten wir direkt im ersten Jahr hier einen Doppelgewinner. Aber wir haben zumindest mit Zach LaVine einen Spieler, der in drei verschiedenen Kategorien nominiert ist. Das ist schon mal stark.
Das ist stark. Wenn man auch noch erwähnen könnte, wäre vielleicht jemand wie ein Bradley Beal.
Ja.
Das, also, wie gesagt, ich finde da als Spieler, die du, egal in welche Rolle du sie packst, Bei einem schlechten Team legen sie dann gute Counting-Stats auf, helfen aber beim Winning nicht. Bei so einem Winning-Team bringen sie halt zu viele Schwächen mit, um das wirklich nochmal auf das nächste Level zu heben. Also bei Beal ist es beispielsweise die Defense und dass er kein guter Passspieler ist, weshalb ich dann diesen Fit jetzt auch nicht so sehr mochte in Phoenix.
Ja, also oder schlecht skalierbar in andere
Rollen. Oder wenn du jetzt Levine bei den Lakers reinhörst, hast du halt auch wieder die defensiven Baustellen, dass er den Ball aus den Händen nimmt von James und Davis, dass er nicht so ein guter Passspieler ist, scoring to him, bla bla bla, weshalb ich halt nicht finde, dass Kuzma hier reinpasst. Aber Levine können wir hier sehr gerne diesen Award geben.
Alles klar. Zach Levine, endlich, es ist soweit. Er hat den ganzen Abend ausgeharrt. Bei zwei verschiedenen Awards war er nominiert und wurde übergangen. Und jetzt hat er ihn endlich, seinen ersten Steppy. Da wird er sich freuen. Leute, das war's. Sehr, sehr gerne Feedback. Das waren die ersten hoffentlich jährlichen Steppies. Also wenn ihr uns jetzt nicht gerade in Grund und Boden kritisiert und sagt, was war das denn für eine Kacke, die ihr heute abgezogen habt.
Dann geht das aber auch komplett auf Lorenzos Konto, dessen Idee das war. Wenn es gut ankommt, dann nehmen wir beide den Credit. Wenn es schlecht ankommt, dann denkt bitte daran, Lorenzo ist mit dieser Idee an mich herangetreten. Ich wollte eigentlich nur über die All-NBA-Teams reden.
Wenn es euch das aber gefallen hat, so ein kleiner, lockerer, witziger Saisonabschluss, dann gebt uns das auch gerne kund. Und dann machen wir das Jahr für Jahr. Vielleicht kommt hier und da mal ein Award dazu. Vielleicht fällt mal einer raus. Aber so im Grunde soll das sein, was wir in den nächsten Jahren auch machen wollen. Wir haben uns heute zum Abschluss dieser Folge quasi gegen eine Trivia-Frage entschieden, sondern für ein kleines Spielchen. Das war jetzt wiederum deine Idee. Also da jetzt direkt umgekehrt. Wenn das jetzt in die Hose geht und nicht gut ankommt, dann ist es deine Schuld.
Ja, ich habe ein Instagram-Reel gesehen vor wenigen Tagen. Ich habe actually das schon mal gespielt, aber nicht auf NBA-Spieler, sondern auf generell so berühmte Menschen so bezogen, so Schauspieler oder Musiker oder was auch immer.
Ah, krass.
Ja, oder also so Personen des öffentlichen Lebens, sei es US-Präsidenten oder was weiß ich. Das macht eigentlich relativ Spaß. Mich interessiert mal, wie viele Versuche wir brauchen. Und zwar zählen wir 3, 2, 1 runter, so wie wir es vorhin getan haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, wobei. Ach so, bei unserem 15. Mann.
Ja.
Bei den All-NBA-Teams. Und dann sagen wir, jeder ein NBA-Spieler. Und dann nähern wir uns langsam an. Und das Ziel ist, dass wir beide irgendwann den gleichen NBA-Spieler im gleichen Moment sagen. Und das im Optimalfall bei so wenig Versuchen wie möglich. Und das sehen wir jetzt einfach mal aus. Das soll jetzt, keine Sorge, langfristig natürlich nicht die geliebte Trivia-Question ersetzen, aber ich habe einfach mal Bock drauf. Und wir versuchen das in maximal 5 Versuchen zu schaffen. Maximal.
Lass uns, ja doch, lass uns sagen, wir machen maximal 10. Also wenn wir irgendwann beim 10. Versuch sind und immer noch nicht, dann hören wir irgendwann
auf. Wir können das schon bis zum Ende spielen, aber das Ziel ist auf jeden Fall, dass es nicht 10 Versuche braucht. Also das wäre wild. Das sollte, also...
Ja, weiß ich nicht. Also, der Gedanke ist natürlich, wir fangen jetzt irgendwie mit einem Spieler an, von dem wir natürlich schon denken, dass der andere an ihn denken könnte. Und dann nähern wir uns an so über, keine Ahnung, über Teammates oder über ähnliche Spieler oder über so halt.
Aktive Spieler. Und muss ja immer ein bisschen reinversetzen, okay, was könnte der andere jetzt nehmen? Wo ist irgendwie die Connection da? Aktive Spieler.
Genau, aktive Spieler. Und natürlich die große Frage, wie das dann am Ende im Schnitt aussieht. Also, da muss ich ein bisschen rumprobieren. Hoffentlich, also wenn wir jetzt beide gleichzeitig einen Namen reinrufen, dass man das dann überhaupt versteht. Vielleicht muss ich das dann ein bisschen versetzen, die Tonspuren oder so, aber das kriegen wir dann hin. Zur Not, wenn es gar nicht funktioniert hat, schneiden wir es halt raus.
Genau, Vor- und Nachname.
Ja. Gut. Alles klar, so machen wir es. Die alte Schere-Stein-Papier-Debatte. So zeigst du, machst du Schere-Stein-Papier oder. Das ist jetzt eine Philosophiefrage. Schere-Stein-Papier oder Schnick-Schnack-Schnuck?
Schnick, schnack, schnuck.
Ja, bin ich nämlich auch dabei. Ich finde, es gibt erschreckend viele Leute, die wirklich so Schere, Stein, Papier und dann so eine halbe Stunde lang ihre Hand hin und her legen. Naja, no hate natürlich. So, wenn ihr das so machen wollt, dann macht das gerne. Ist halt nur dumm.
Okay.
Also 3, 2, 1 und dann der Name. Ich zähle an und wir legen los.
Okay.
3, 2, 1, LeBron James.
Luka Doncic.
Ah, okay. 3, 2, 1, Kyrie Irving. Yeah.
Naja, es ist ja auch.
Das war jetzt. Wollen wir noch eine Runde?
Lass uns da noch eine Runde machen.
Okay.
Ich habe übrigens absolut nicht verstanden, was du gesagt hast. Also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach deinen Sound hier zu leise bei mir am Kopfhörer an, aber ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Also, bei meinem zweiten
Mal. Also, du hast meinen ersten Spieler gar nicht verstanden?
Beim ersten habe ich es verstanden, da war es auch ein anderer Name. Ich glaube, vielleicht, weil es der gleiche Name war, dass ich das dann wirklich so überstürzt habe. Aber lass uns ruhig nochmal machen.
Wahrscheinlich. Okay, lass uns nochmal. Dann machen wir mal kurz ein bisschen lauter auf deinen Kopfhörern.
Okay.
Alles klar. 3, 2, 1, Zach LaVine.
Kawhi Leonard.
3, 2, 1, DeMar DeRozan.
Paul George.
3, 2, 1, James Harden.
James Harden. Okay, es ist wahrscheinlich einfach, die Idee dahinter ist wahrscheinlich einfach einen Star zu nennen und dann den jeweiligen Partner seines Duos. Und wenn beide stur sind, dann dauert es halt ein bisschen länger.
Ja.
Und wenn nicht, geht es halt schneller, aber...
Ich hatte zumindest gedacht, also gerade bei LeBron und Luca und dann Kyrie hat sich natürlich angeboten. Gerade eben war mein Gedanke, DeRozan, Kawhi ist die Raptors-Komponente plus jetziger Teammate von Levine. Also ich dachte, dass du dann auch zu DeRozan umsteigst.
Okay, gut. Aber ich verstehe die Schwäche dahinter, dass man dann wirklich einfach den Star-Duo nimmt und dann ist halt gut. Nee, aber cool, macht Spaß.
Na gut, wir sind telepathisch
auch
verbunden.
Wir können es auch einmal... Okay, dann lass es jetzt mal über so normale Menschen spielen, einmal. Können wir dann
einfach
nachher noch
Celebrities?
Von mir aus, aber genau, dass okay. Wir hier mal länger als drei Versuche brauchen.
Okay. Alles klar. Also so Celebrities, alles, was man so als Celebrity
Musiker,
bezeichnet.
Musiker, whatever,
okay.
Alles, alle Personen, die man so kennt.
Okay, go. 3, 2, 1, Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson. Digga.
No way.
Digga.
Nein.
Dicker.
Okay, krass.
Okay, das ist wild. Was wäre dein Platz 2? Also was wäre dein zweiter gewesen?
Sydney Sweeney.
Ich wäre sofort zu Kevin Hart übergegangen wahrscheinlich.
Okay, ja. Das auch nicht schlecht.
Also jetzt im Sinne von, wenn wir jetzt was Unterschiedliches gesagt hätten, aber Sydney Sweeney ist auch in meinen Gedanken den ganzen Tag. Also alles
durchgehend. Durchgehend. Okay. Das war krass, das war ein schöner Schlusspunkt.
Okay, das war ganz wild, das glauben uns die Leute auch nicht, dass das...
Leute, wir haben hier nichts, wir haben Kameras aus, wir haben keine Signale gegeben, nichts geschrieben, das war wirklich raw.
Wild.
Na krass,
ja, Dwayne Johnson ist halt auch mal nur einer der ganz großen Celebrities. Wusstest du, dass der in seinen Verträgen eine Klausel drin hat, dass er nicht verlieren darf in so Movie-Szenen und so?
Nee, wusste ich nicht.
Ja.
Nice.
Der darf nie verlieren, was auch so ein bisschen die Spannung nimmt aus Dwayne Johnson Movies, die ja generell sehr, sehr, sehr spannend sind immer. Du weißt schon, was passiert irgendwo am Ende. The Rock wird gewinnen.
Naja.
Aber naja.
Leute, das soll es gewesen sein für heute. Wir haben heute ein richtiges Brett für euch rausgehauen. Das ist eine ganz schön lange Geschichte geworden. Aber wir hoffen, das hat euch gefallen. Ich mache mich jetzt daran, den Spaß zu schneiden. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und zwar, das jetzt noch als Hinweis, mit einer Playoff-Preview. Wir werden die erste Runde previewen für euch. Dementsprechend, weil ja nächste Woche das Play-In vonstatten geht und so, wird die Folge nicht am Donnerstag kommen, sondern wahrscheinlich Samstag, oder? Also, so dass ihr das dann schön, vielleicht schaffen wir es Freitagabend noch, aber so dass ihr die Folge dann wirklich schön vor Start der ersten Runde oder am ersten Tag des Playoff-Starts euch reinziehen könnt. Und da werden wir dann auf alle Matchups gucken und uns mit den startenden Playoffs beschäftigen. Ich bin hyped, ich hab Bock. Und wir hören
ich
uns
erst.
Nächste Woche. Vielen Dank, Leute. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.